Heute sprechen wir mit euch über Sharks, über großartige Geburtstage und über Einschläge. Nein, nicht schon wieder das Thema, sondern über die Einschläge in den Laufergebnissen, die wir verfolgt haben an diesem Wochenende im Bestzeit Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. So, die Einschläge haben wir hinter uns gelassen, ne? Oder sonst heißt ja immer, die Einschläge kommen näher, brauchen wir nicht, näher, noch näher brauchen wir nicht. Ne?
Noch näher wird lebensgefährlich.
Ja. Genau so, ja. Alles fit sonst, ne? Warst du drauf oder ist die To-Do-Liste wieder zu lang?
Nee, ich war heute Morgen schon wirklich laufen. Es war ein Bilderbuch-Herbstmorgen, möchte ich fast sagen, in Regensburg. Nämlich gar nicht so viel Nebel, dafür aber strahlender Sonnenschein, trotzdem so eine schöne, frische Kühle in der Luft. Ich habe die Trailschuhe wieder angezogen und bin durch herbstliches Laub durchgelaufen. Ein paar Höhenmeter waren auch dabei. 17 Kilometer waren es, glaube ich, oder ein bisschen über 17 Kilometer und ja, um die 330 Höhenmeter. Das hat auf jeden Fall Bock gemacht heute Morgen. Das ist so diese, diese goldene Herbststimmung. So, wenn dann auch noch über den Gräsern oder wenn du so eine Lichtung vorbeiläufst, noch so ein bisschen so raureif und Nebel drin hängt und so. Das war schon sehr gut heute Morgen und habe mich dann auch sehr auf mein Frühstück gefreut. Bin nämlich heute tatsächlich nur mit einem Kaffee vorher gestartet. Und das war dann auch eine entspannte Runde, muss ich sagen. Aber war oberhalb der Donau sozusagen, Max-Schulze-Steig. Und dann über Pendling-Großberg und so zurück nach Regensburg, Prüflinger Schloss vorbei. Die Leute, die aus Regensburg kommen, ich habe ein paar Leute aus Strava schon, die mir mal kommentiert haben, dass sie es schön finden, dass ich beschreibe, wo ich in Regensburg laufe, weil sie sich da auch auskennen und das eben sehr gut nachvollziehen können. Für all die anderen, die sich orientieren wollen, wie ab und zu so meine Runden ausschauen, da kann ich tatsächlich mein Strava-Profil empfehlen, weil da habe ich jetzt auch gelernt, ne, ich bin schon ein richtiger Outdoor-Typ, ne?
Absolut.
noch nicht, aber ich habe gelernt, man kann, glaube ich, diese Strava-Runden als GPX-Datei runterladen und dementsprechend auf eine, nicht auf jede Uhr, aber auf, es gibt Uhren, die da fähig sind, diese Dateien zu importieren, sodass man sowas nachlaufen kann. Ich bin jetzt ja, viele spekulieren schon, ob ich zum Trailläufer werde, soweit ist es noch nicht, aber ich habe dankenswerterweise, hier Grüße gehen raus an meine Freunde von Polar, denen ist wohl auch nicht ganz entgangen, dass ich jetzt doch häufiger mal ein bisschen mehr Offroad unterwegs war und dachten, das ist wohl ein guter Anlass, mir so das High-End-Ultra-Modell zuzuschicken, die Polar Grid X, ich glaube, die hat einen gefühlt unendlich langen Akku und da kann man zum Beispiel auch diese GPX-Dateien importieren, habe ich selber noch nicht ausprobiert, aber ist, glaube ich, auch was Cooles, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist, sagen wir mal, du bist im Urlaub in den Bergen, kennst dich da vielleicht noch nicht so aus und dann kann man bestimmt auf Strava da sich ein paar schöne Runden angucken und die dann nachlaufen.
An dieser Stelle lächeln natürlich Radfahrer und Triathleten
für euch ganz normal
milde über dich. Ja. Um nicht zu sagen, sie lachen dich aus. Ja. Weil selbstverständlich zieht man, wenn man irgendwo unterwegs ist, wo man vielleicht nicht heimisch ist oder aber, wenn man bestimmte Sachen abfahren will, zieht man sich die vorher auf seinen Radcomputer und dann läuft das, ja. Das macht man meistens mit den freundlichen
GPX. Aber hast du das auf der Laufuhr schon mal ausprobiert? Weil ich habe das tatsächlich einfach noch nie ausprobiert, weil für das normale Training als, ich sag jetzt mal, Straßenläufer oder früher Bahnläufer war das ja nie notwendig. Jetzt ist das schon was, wo ich auch spannend finde, sowas dann zukünftig mal auszuprobieren. Hast du es auf der Uhr schon mal gemacht, auf der Laufuhr?
Nee, ich gucke mir vorher immer, ich habe diese Faltkarten, weißt du, Deutschland Faltkarte.
Guck
mir das vorher an und dann mache ich Pfadfinder, ne?
Ja, aber so einmal, natürlich in der Vergangenheit.
Einmal Wind testen und dann Sonnenuhr.
Ne, ja, so haben sie in der Vergangenheit auch gemacht, natürlich.
Hallo.
Ja, ich gehöre schon auch wahrscheinlich, also nicht, ja, alterstechnisch noch nicht ganz dazu, aber von der Mentalität wahrscheinlich, weil ich habe es bislang auch noch nie verwendet. Da werden jetzt die ganzen Trailläufer, die werden darüber jetzt hier, die zuhören, milde drüber lächeln. Aber ja, ist doch auch schön, wenn man mit 35 noch neue Dinge entdecken kann und sich an solchen technischen Möglichkeiten auch erfreuen kann. Bin da sehr gespannt, was da zukünftig noch so möglich ist.
Wie Forever Spielkind, ne? Das ist ja, wacht da wieder
in es
uns.
Es ist
ne?
So. Auch, das wird auch in dem Alter, das nimmt ja nie ab. Man freut sich immer über neues technisches Spielzeug, wo man sich mit beschäftigen kann. Und wenn an dieses, sag ich jetzt mal, Spielzeug dann auch noch dazu bewegt, rauszugehen und aktiv zu sein, das ist auch das Beste, was geht. Gibt viele Leute, die im Interview für so die typischen Laufzeitschriften immer mal wieder die Frage stellen, was sind so die typischen Sachen, die ich empfehlen würde, was Leute sich anschaffen sollen, wenn sie mit dem Laufen beginnen wollen. Natürlich braucht man zum Laufen per se nicht viel. Das ist ja auch schön, dass man nicht viel braucht. Nämlich im Prinzip einfach mal ein paar richtig gute Laufschuhe. Und mit richtig gut meine ich, richtig richtig gute Beratung, wenn man sie noch nicht mit Laufschuhen auskennt. Ansonsten müssen die ja auch nicht wahnsinnig teuer sein. Ansonsten, klar, Laufkleidung hilft sicherlich, aber auch Sweatshirt und weiß nicht, Baumwolltrainingsanzug würde zur Not auch gehen. Habe ich heute Morgen im Wald auch jemanden getroffen. Also auch das ist möglich. Aber ich habe dann auch gesagt, ich bin nicht abgeneigt, Leuten auch zu empfehlen, sich eine GPS-Uhr zu kaufen, die Daten trackt, die den Fortschritt auch trackt, und natürlich je nach Preiskategorie hat die Uhr ja auch die Möglichkeit, dir gewissen Trainingsinput zu geben. Das muss jetzt nicht beim Anfänger oder bei der Anfängerin direkt die 500-Euro-Uhr sein, aber ich habe gesagt, das ist natürlich nicht zwingend notwendig, um erstmal anzufangen, aber ich glaube, für viele Leute ist das trotzdem eine Art Belohnung oder so, diese Fortschritte zu verfolgen. Das dokumentiert die Uhr ja auch zumindest, wenn man sie regelmäßig trägt. Und ich glaube, dass sowas schon eine Motivation sein kann, wenn man das dann eben zum Beispiel auch auf Strava hochlädt oder sowas. Und dementsprechend alles, was irgendwie hilft, die Leute zu motivieren, zu inspirieren und rauszubringen, das ist doch dann eine coole Investition in einen selbst.
Ja, ich habe natürlich, wie du dir vorstellen kannst, am Wochenende, ich weiß nicht, ob du den Start gesehen hast beim Frankfurt-Marathon, den wir ja am Wochenende im HR-Fernsehen übertragen haben. Natürlich habe ich wieder die, ich glaube, alle waren es. Ja, also alle haben ja die Uhr abgedrückt. Ja, natürlich habe ich euch wieder maximal gedisst, ist ja klar. Ja. Hab dafür natürlich tiefes Gelächter von Jan Fitschen, der ja neben mir saß, geerntet, ja. Und der hat seine Uhr auch abgedrückt, ne? Also neben mir sitzend, ja. Und ich habe auch ein paar Rückmeldungen dazu bekommen, ja, weil, ja, es ist schon lustig. Also, ne, zum Laufen braucht man im Prinzip eine Uhr. Alles andere ist nicht so wichtig. Ja, richtig, also das ist das, was Philipp euch gerade mitteilen wollte.
Ja. Uhren, ganz wichtig. Ja. Nein, natürlich nicht zum Starten, aber ich glaube für ich versuche mich auch einfach in andere, wie soll ich sagen, nicht Mentalitäten, aber ganz andere Laufhorizonte reinzuversetzen. Ne? Ich bin damit groß geworden, seit ich ein kleiner Junge bin. Und natürlich ich bin ganz ohne GPS-Uhren groß geworden.
Da gab's auch
man hatte
gar
nicht. Am Anfang so eine, genau, das gab's damals nicht. Du hast eine Casio-Stoppuhr gehabt und dann bist du gelaufen und hast dann vielleicht, ja, sozusagen am Anfang mit 7, 8, 9, 10 Jahren, wenn ich laufen wollte, bin ich mit meinem Vater laufen gegangen. Der kannte im Wald Runden und dann ist man halt 8 Kilometer laufen gegangen oder keine Ahnung, was auch immer. Vielleicht waren es auch gar keine 8 Kilometer, aber man war dann halt eine halbe Stunde oder 40 Minuten einfach laufen und das war das, was du dann irgendwie auch damals mit 13, 14 irgendwann schon mal so Nachwuchs Landeskader dann auch in so einem Trainingstagebuch händisch protokolliert hast auf Papier. Dann gab es irgendwann diese Polaruhren mit diesem Foodpods quasi, die du dann kalibrieren konntest. Das hat dann so circa ausgeworfen, was du dann für eine Strecke zurückgelegt hast. Und natürlich, klar, dann schon in einer sehr fortgeschrittenen Leistungssportzeit war es natürlich total genial, irgendwie GPS-Uhren zu bekommen und dann auch das Training auch besser steuern zu können. Zumindest wenn es Tempoeinheiten draußen mal waren, nicht im Stadion. Also ich war da natürlich immer sehr, sehr nah dran. Aber wenn jetzt jemand anfängt, und das kriegt man ja oft mit, das sind halt leider Dinge, die ich mich immer noch also nicht so leicht reinversetzen kann, weil das so weit weg ist. Aber wenn jemand anfängt mit Laufen, da ist ja oftmals auch zumindest bei vielen eine große Unsicherheit dabei. Eine Unsicherheit so, wie lang ist okay, wie viel schaffe ich am Anfang, wie viel ist genug, dass ich besser werde, wie viel ist zu viel. Ich kann ja auch nicht jeden Tag dann direkt laufen. Und da ist, glaube ich, so eine Uhr schon auch hilfreich, das so ein bisschen zu tracken. Jetzt nehme ich mal die Polaruhr als Beispiel, weil ich halt schon seit Jahren Polaruhr nutze. Da hast du natürlich auch diese Möglichkeiten über Cardioload etc. zu sehen, wie sehr bist du beansprucht. Also einfach auf einer Basis von den letzten, klar, das wird immer genauer, je länger du diese Uhr akkurat nutzt. Wenn du die beim Schlafen trägst, dann misst die deine Schlafqualität. Wenn du trainierst, sieht die, wie stark bist du belastet. Und dementsprechend kriegst du schon so ein Profil, ob du in so ein Übertraining abkippst oder ob du in einem Bereich bist, der dir noch gut tut, oder ob du vielleicht auch zu wenig machst. Und ich glaube, so war es heutzutage, wenn du vielleicht gar keine Vorkenntnisse hast, keinen Coach oder einen Freund, Freundin, die schon Läufer sind, glaube ich schon, dass sowas wirklich eine gute Hilfe sein kann, sich erstmal da zurechtzufinden und erstmal eigene Erfahrungen zu machen, auf die du dich dann natürlich auch beziehen kannst zukünftig.
Ja, ist ja richtig. Deshalb ist es nur so ein Halbscherz tatsächlich, ja. Weil,
ja, ich weiß schon.
Ja, weil mit Schuhen ist das ja auch so eine Sache, ja. Ja, klar, braucht man irgendwie, wenn man viel läuft, schon ein gescheites Schuhwerk. Aber wir haben jetzt am Wochenende in Frankfurt halt auch einige Leute gesehen im Feld, die sind barfuß gelaufen. Ja, das kann man sicher ja nicht von jetzt auf gleich. Ja, ja.
Boah, krass.
Also ich schätze mal so 3, 4, die wir im Bild hatten. Jetzt weiß ich nicht, wie viele es tatsächlich waren, aber sowas in der Preisklasse, eine auf jeden Fall Staffelläufer. Aber das ist ja möglich. Es ist ja nicht so, dass unser Fuß grundsätzlich einen Schuh bräuchte. Ja, das ist nicht der Fall. Klar, wenn man
vor allem früher nicht, ne? Nee. Also früher, wo man noch viel mehr draußen war, viel mehr sich bewegt hat und wahrscheinlich auch früher viel mehr barfuß gemacht hat, dann ist das natürlich von klein auf anders trainiert, auch das Fußgewölbe. Ich glaube, heute so rückblickend zu sagen, ich fange mit 30, 35 oder 40 an,
das ist schwierig.
Das wird schwierig erstmal
wahrscheinlich. Das ist sicher schwierig. Wie immer, Adaptionsprozesse im Körper nicht unterschätzen, geht alles.
Klar.
Ja, aber ich meine nur, weißt du, so als, ne, als Benchmarks, ja, das geht schon. Auf der anderen Seite, man braucht jetzt auch keine Hightech-Klamotten. Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich bin irgendwann im Sommer nach Frankfurt gefahren und normalerweise ist mein Auto nicht nur geräumig, sondern auch gut gefüllt mit allen möglichen Sportsachen. Ja, also für alle Gelegenheiten. Aber es kann schon mal vorkommen, dass irgendwas fehlt. Meistens fehlt mir die kurze Hose. Ja, also ich bin schon mit allen möglichen Hosen gelaufen, aber ich weiß auch genau, dass ich einmal kein Oberteil dabei hatte, mich im Oberhemd gelaufen. Aber was soll daran nicht gehen? Also ich meine, ein sehr dünnes, qualitativ okayes Oberhemd, das ist ja nicht schlechter als eine Laufklamotte. Ja, da krempelst du die Ärmel hoch und los geht's. Also what's the problem?
Da ist keins. Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist auch, und dann es gibt ja andere, auch in Laufzeitschriften, im jeden Sommer gefühlt wieder aufs neue Diskussion, genau, natürlich Bekleidung oder auch ist shirtless laufen, also laufen ohne Oberteil.
Da bist
ist
das du ja der Experte, ja.
Ey, mache ich auch. Ja, total. Aber zum Beispiel, das ist wiederum so ein, das macht, siehst du in Deutschland auch nicht viel. Ich weiß nicht, woran das genau liegt, ob das einfach, ob das irgendwie verpönt ist, ob die Leute sich nicht so wohlfühlen mit ihrem Körper oder keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Also, weil ich mache das jetzt nicht immer, aber es gibt entweder Momente, wenn ich ein super hartes Training habe und irgendwann, dann finde ich es schon angenehm tatsächlich, wenn du irgendwann einfach direkt noch diesen Laufwind zumindest merkst bei einer harten Trainingseinheit. Oder wenn ich Bock drauf habe, da denke ich mir aber auch, why not? Ich meine, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt laufen, ist ein geiler Sommertag, warum? Ja, also, und das ist in den USA natürlich ganz anders. Schau mal da nur in den College-Bereich rein. Da ist, glaube ich, trainieren mit Shirt schon fast eher ungewöhnlich. Ich will jetzt nicht sagen, dass man alles in den USA abgucken muss, aber das ist auch so ein Ding, wo ich manchmal denke, sieht man jetzt nicht so wahnsinnig häufig irgendwie in Deutschland. Und weiß auch nicht, also da zieh eine kurze Hose ein, gelaufen, ist doch kein Problem. Sonnenschutz natürlich wichtig im Sommer, aber ansonsten Triathlon, gar gut, da geht es natürlich nicht wegen der Anzüge.
Nee,
da
ist tatsächlich nicht erlaubt.
Ah, die müssen, über den Schultern bleiben, die dürfen nur aufmachen, den Reißverschluss
wahrscheinlich. Ja, nur aufmachen. Da gab es tatsächlich sogar mal eine Regel, die ist aber jetzt, glaube ich, verändert worden. Es gab mal eine Regel, dass du den Reißverschluss nur bis zu einem bestimmten Punkt öffnen durftest. Ah, ja, und okay. Da gab es dann auch irgendwie Disqualifikationen, natürlich totaler Blödsinn, um es mal klar zu sehen.
Ja, beim Rennradfahren, sage ich mal, klar, die müssen das Trikot natürlich, das bleibt ja an, die können das ja nicht ständig an- und ausziehen, aber zum Beispiel, wenn es eine Bergankunft ist und es ist heiß, die können das zumindest das Trikot noch komplett aufmachen.
Du siehst die doch oft, dass das so richtig häufiger nicht mehr wiegt. Also dann siehst du, in der Regel haben die ja so Bib-Shorts an, ne? Also mit Trägern.
Genau.
Ja,
genau.
Weil die einfach besser sitzen bleiben, ja, und die allermeisten fahren ja mit einem Brustgurt. Ne? Also,
genau.
Und dann, das siehst du ja häufig, wenn es richtig heiß ist, dass die dann aufmachen. Klar, sobald du halt mehr Geschwindigkeit hast, ist es natürlich aerodynamisch viel schlechter. Richtig. Dann musst du es wieder zumachen, ne? Das ist ja klar. Und beim Triathlon natürlich, also da spielt ja Aero dann nochmal eine deutlich größere Rolle. Das heißt, da wirst du es auf jeden Fall auch versuchen zuzulassen. Aber schau dir das an. Ja, jetzt Wochenende war ja 70.3 Weltmeisterschaften in St. George nochmal. Das Erste, was die allermeisten gemacht haben, weil es war halt morgens sehr kalt ja, und dann beim Laufen einfach doch warm, weil es in der Wüste ist, sofort den Reißverschluss auf, damit du vorne Luft dran kriegst, ne, damit du halt besser kühlst, ja, ist so.
Ja. Ja. Und ja, also von dem her, ich gebe dir recht, man braucht zum Laufen nicht viel, Bekleidung ist auch eher sekundär, würde ich jetzt mal sagen, dass man da so einen großen Fokus drauf legt. Aber auch hier übrigens, also habe ich auch schon oft gesagt, jetzt nicht, weil ich jetzt hier irgendwie Adidas-Klamotten verkaufen möchte, aber ich habe auch gesagt, das ist schon länger her, das Interview, aber auch in einer Zeitschrift, das sind so die, du kriegst gefühlt immer die gleichen Fragen, jedes Jahr von einer anderen Zeitschrift zur gleichen Saison wieder, irgendwelche Tipps und Tricks. Und da ging es halt auch darum, Klamotten, ja, das ist doch total wichtig. Da habe ich gesagt, naja, wichtig, also was ist wichtig? Also ich würde sagen, das Wichtigste sind auf jeden Fall gute Schuhe, damit man sich nicht wehtut, wenn man Laufen anfängt. anfängt und eine gute Beratung. Das ist das Wichtigste. Und alles andere ist eigentlich optional. Es hängt ja auch vom Geldbeutel ab, der zur Verfügung steht, sage ich jetzt mal. Aber wenn zum Beispiel auch jemand sagt, hey, ich fühle mich aber wohler, wenn ich irgendwie Klamotten habe, die mir gefallen, oder ich freue mich, dass ich mir mal ein neues Shirt oder eine neue Hose oder keine Ahnung irgendwie besorgen kann, why not? Also ich meine, wenn man sich's erlauben kann, da gibt's ja nichts, was dagegen spricht sozusagen, zu sagen, hey, ich möchte aber irgendwie das und das Shirt gefällt mir oder ich finde die Marke cool und also ja, ist nicht Prio, aber alles, was irgendwie den Menschen vielleicht ein bisschen gutes Gefühl gibt, Motivation gibt oder was auch immer, würde ich sagen, machen.
Ja, Finisher-Shirts sind ganz wichtig.
Die sind schon legendär eigentlich wieder, muss ich sagen. Ja. Also Finisher-Shirts gibt
es ja, natürlich. Das ist ja, also in Deutschland empfinde ich das auch völlig anders als zum Beispiel jetzt in den USA oder auch in Italien oder Spanien oder sowas. Mhm. Hier ist es schon verpönt. Ja, weil spätestens am Tag nach der Veranstaltung darfst du das ja aus irgendwelchen Pseudo-Style-Gründen nicht mehr anhaben.
Ja, das stimmt.
Das ist zum Beispiel in Spanien oder in Italien, wenn da irgendeine große Veranstaltung war, ist es ganz anders.
Das ist richtig. Ich glaube, dass da auch so ein Shift stattgefunden hat. Ich weiß nicht warum, weil ich fand früher, also ich bin ja auch, wie gesagt, groß geworden, nicht bei Berlin-Marathons etc., sondern groß geworden in der regionalen Laufszene im Schwabenland. Und wenn du da bei regionalen Läufen warst, beziehungsweise natürlich auch, haben wir letzte Woche drüber schon gesprochen, dann auch danach irgendwie noch auf eine Siegerehrung gewartet hast, Kaffeekuchen etc., da waren, also reden wir natürlich jetzt aber auch schon bei mir von vor, muss man auch sagen, vor 25 Jahren Minimum, da war das ja total normal eigentlich. Und es war auch überhaupt nicht also negativ angesehen worden ist es gar nicht, ganz im Gegenteil, ich fand es sogar spannend, eher als Junge dann damals zu beobachten, wo teilweise Leute schon waren, von regionalen Läufen bis New York City bis keine Ahnung, also das ist ja dann eher, fand ich, spannend gewesen, aber ich gebe dir recht, ich sehe das heute auch nicht mehr viel, vielleicht müsste ich mal wieder mehr regionale Lauf-Events mitmachen, ob das da noch so ist, aber so im Großen und Ganzen ist es tatsächlich in Deutschland eher nicht mehr so.
Bei den Läufen selber, glaube ich, findet man die Shirts von irgendwelchen anderen Läufen schon. Ne? Nur ich meine, wenn du dann halt am nächsten Tag noch in der Stadt bist, ja, oder am nächsten Tag, keine Ahnung, zum Einkaufen gehst oder was auch immer, ja, da wirst du komisch angeguckt, wenn du ein Finisher-Shirt an hast, ja. Jetzt am Wochenende ist New York-Marathon wieder. Da ist es anders. Gut, ich war nur einmal da. Das war jetzt auch eine ganz spezielle Ausgabe. Das war ja nach 9/11. Ja. Der dann direkt in dem November noch folgende Marathon, den haben wir damals live übertragen. Aber da ist es ja vollkommen anders. Da wird dir sofort gratuliert und da wird gefragt, wie war's und so weiter und great. Und die meisten laufen ja dann noch mit der Medaille rum.
Medal Monday, der Klassiker.
Das sieht man dann in der Stadt. Gut, die laufen sowieso dann rückwärts die Treppen runter. Das ist ja immer euer Problem dann da. Ne?
Ich wollte gerade sagen, das wird jetzt nicht jeder kennen, aber ich habe früher, das ist natürlich jetzt auch die Serie, ist ja schon ein bisschen älter, aber es gab eine sehr populäre Serie, die ich vor 10 Jahren wahrscheinlich eher schon, How I Met Your Mother, und da gab es auch eine Folge, es werden jetzt wahrscheinlich eher die jüngere Generation, die hier zuhört, vielleicht noch sich erinnern, da gab es einen Charakter in dieser Serie, der immer ein bisschen überheblich war, auf jeden Fall den Barney, und da ging es in einer Folge mal darum, was so schwierig ist am Laufen, also er versteht das Konzept schon mal nicht, aber was ist das Problem, und er hat sich einfach für den New York Marathon angemeldet, und er meinte so, da gibt's doch gar kein Problem, es gibt nur eine Strategie, ich fange an, und wenn ich im Ziel bin, höre ich auf, fertig. Also wo ist das Problem? Und das hat er dann zwar in der Folge auch geschafft, aber er war dann nach dem Rennen mit seiner Medaille und seinen Trainingssachen auf dem Weg in die U-Bahn und hat sich dann auf so einem U-Bahn-Platz niedergelassen und war dann aber physisch nicht mehr in der Lage, sich zu erheben. Und dann ist er irgendwie 24 Stunden mit der U-Bahn durch New York gefahren. Musste ich gerade direkt dran denken, weil New York wiederum so anonym ist, dass ihm auch keiner geholfen hat von den Leuten, die drumherum sind. Es ist... Ja, das ist schon gut.
Sag mal, wo wir gerade bei USA sind, soll ich jetzt schon mein Geburtstagskind vorstellen?
Auf jeden Fall, heraus. Ja? Ich bin gespannt, wir haben ein Vorgespräch.
Oder wollen wir erst, weil wir eben schon bei Steuerung und Laufen war, unseren Partner mitnehmen?
Ja, okay, machen wir es so. Wir fangen an, wir gehen von Enduko und dann bin ich sehr gespannt auf den, Ralf hat im Vorgespräch erst Jahrestag gesagt, dann habe ich erst überlegt, was am 2. November sein könnte. Er sagte dann, es war ein Geburtstag am vergangenen Wochenende, ohne es bisher aufzulösen. Also ich weiß es auch nicht, deswegen werde ich gleich ein bisschen rätseln dürfen.
Ja, aber wenn ihr anfangt zu laufen oder weiterkommen wollt im Laufen oder euch neu leiten lassen wollt beim Laufen oder auch beim Radfahren. Ja, GPX kann man da übrigens auch runterladen. Schon mal für dich. Ja. In der App von unserem Partner Enduco, Endurance Coach, ja, das Ganze als Enduco abgekürzt, gibt es all das. Ja, und da könnt ihr eben auch die Sachen, die Philipp eben angesprochen hat, ja, also Impact des Trainings über die Woche, über den Monat verteilt, das Ganze verfolgen und so eine auf virtueller Intelligenz beruhende Trainingssteuerung und auch Feedback-Kultur erhalten.
Ganz genau, ihr kennt Enduco natürlich sicherlich schon, zumindest die Leute, die regelmäßig zuhören, weil die schon länger mit uns gepartnert sind. Ja, es ist euer sozusagen individuelles High-End-Leistungscoaching in einer App. Ja? Also für diejenigen, die vielleicht noch nie nach einem Trainingsplan trainiert haben, vielleicht nicht vor Ort die Möglichkeit haben, einen Coach in einer Trainingsgruppe, in einem Lauftreff zu haben, der ihnen da Unterstützung bietet. Und die aber vielleicht sagen, so ein Personal Training, was ja dann noch gerne mal 150 Euro aufwärts im Monat kostet, ist mir zu teuer. Das ist eine sehr gute Lösung für euch zu einem, würde ich sagen, vergleichsweise fairen Preispunkt. Also es gibt natürlich eine kostenlose Version, die kann sich jeder einfach in eurem App Store runterladen, egal ob Android oder Apple. Gebt da einfach Enduco App ein. Und genau, es gibt auch eine Pro-Version, die eben halt solche Features noch zusätzlich mitbringt, wie einen gezielten Trainingsplan auf euer selbstdefiniertes Rennen. Ne? Kann ein Marathon sein, kann natürlich aber auch erstmal ein 10-Kilometer-Lauf sein. Und die App passt halt ongoing quasi euren Trainingsplan permanent an, je nachdem, wie ihr die App natürlich auch füttert. Die fragt natürlich ab, fühlt ihr euch gestresst, habt ihr gut geschlafen etc. Und dementsprechend kriegt ihr da Input. Und ihr wisst es schon, wir haben es in den letzten beiden Folgen schon erwähnt, wir haben jetzt zusammen mit Enduco einen Crush erstellt, also eine kleine Challenge für unsere Community. Das Ganze findet am 6.11. statt, also diesen Sonntag. Wenn ihr die Folge am Freitag hört, ist es dieser Sonntag. Und Ralf hat ein bisschen Input gegeben. Er wollte eine 11,11 Kilometer lange Challenge sozusagen integrieren. Ja? Und das Einzige, was ihr machen müsst, Enduco runterladen. Ja? Also entweder ihr habt ihr schon Enduco oder ihr ladet euch die vielleicht zum ersten Schritt mal die kostenlose Version runter. Könnt unserem Crush beitreten. Ja? Das geht ganz einfach über den Link, den wir in den Shownotes hinterlegt haben. Dann könnt ihr daran teilnehmen. Und das Schöne daran ist, dass ihr jetzt gar nicht alles auf einer Bahn machen müsst oder dass ihr sagen müsst, wir machen das an einem flachen Radweg, sondern Enduco hat auch die Möglichkeit, in diesem Crush-Feature sozusagen Höhenmeter etc. Auszuleveln bzw. umzurechnen in Geschwindigkeit und dementsprechend ist es ganz egal, ob ihr gerade irgendwo in den Alpen seid und einen Traillauf macht oder ob ihr am Main in Frankfurt unterwegs seid. Wir freuen uns auf jeden, der dabei ist. Und natürlich werden Ralf und ich am Sonntag auch an diesem Crush teilnehmen.
Ja, ich muss natürlich noch eine ganz kleine Einschränkung machen, weil im Moment bin ich noch nicht hundertprozentig lauffähig. Ja, ich habe noch einen sehr, sehr blauen Zeh. Ja, also da muss ich noch mal gucken. Vielleicht muss ich das dann doch auch fahren, ja, oder wandern. Ich weiß noch nicht genau, aber I try my very best, ne? Oder wie ist das immer, ne?
Ja. Ich wollte gerade sagen, also im Zweifelsfall geht natürlich die Gesundheit immer vor. Ich war natürlich jetzt optimistisch, dass ich gesagt habe, bis Sonntag wird das gehen, aber Ralf tatsächlich hätte auch einen guten Grund, sagen wir mal, wenn er da noch nicht wieder mit dabei ist, aber jetzt hoffen wir mal das Beste.
Ich gebe alles, ja. Genau. 11.11. Genau. Ist ja dann in der Woche, ne? Also Sessionsbeginn, ja, wisst ihr ja alle. Ne?
Dementsprechend Jecken, hast du das schon, ne? Auch im Crush integriert sozusagen. Genau, ne?
Damit wir mal ein bisschen aus dem, übrigens auch herzlichen Dank hier an die lokale Community rund um Köln, ja. Ich habe jetzt inzwischen einen sehr üppig gefüllten Laufkalender.
Ach, wirklich geil. Ja. Das ist ja cool, dass das so schnell geht.
Also von Winterlaufserien über bis in den Frühjahr hinein. Ja, Königsforstmarathon ist tatsächlich erst im März nächsten Jahres wieder. Also
stark.
Da wird aber auch Halbmarathon und so gelaufen. Also mal gucken. Also 20 könnte ich schaffen bis dahin, glaube ich. Also hoffentlich.
Sehr gut. Knock, knock. Nein. Ja. Davon gehe ich aus, Ralf.
Gut, dann wenden wir uns mal einem, wie gesagt, ganz besonderen Läufer zu. Ja, der hört auf den Namen Frank, alldieweil er in München geboren ist. Und in München hat er auch seinen größten Erfolg gefeiert. Wir reden von wem, Philipp?
In München, also du redest dann davon 72 wahrscheinlich.
Sehr guter Mann, ja.
Oh Gott, aber Läufer? Ha, das überlege ich gerade. In Passau gab es einen guten Marathonläufer, aber der hieß, wie hieß der denn gleich? Heißt der Zahn, glaube ich, heißt der. Das ist nicht.
Nein, der war, glaube ich, Marathonläufer. Der ist es nicht. Hat. Soll ich dir helfen?
Gerne.
Ja, Frank Shorter.
Oder okay, genau, ich war jetzt hier auf Deutschland gepolt gerade.
Frank Charles Shorter, ja, seines Zeichens Amerikaner und yeah, tatsächlich in München geboren, weil sein Vater bei der Armee in München stationiert war und ist dann als Olympionike zurückgekommen und hat dort den Marathon gewonnen. Ja, also das alleine ist schon eine ganz besondere Geschichte, aber der Typ ist in vielerlei Hinsicht ein ganz außergewöhnlicher Läufer und vor allen Dingen auch Charakter gewesen. Übrigens für alle, ihr erinnert euch sicher noch wie gestern, ihm ist ja praktisch die Ehre des ersten ins Stadion hineinlaufenden gestohlen worden. Ja, ihr erinnert euch noch? Ja, genau. Da ist nämlich ein Student, der sich eine Startnummer selber gemalt hat, vor ihm ins Stadion reingelaufen. Der Typ hieß Norbert Sudhaus und der ist dann zwar rausgefischt worden, aber völlig überraschend war natürlich da das noch nicht so wie heute mit GPS und Ticker und so weiter, sondern man wusste jetzt nicht so ganz genau, wie das da in der Spitzengruppe aussah. Na, und dann kam halt dieser Student da reingelaufen und hat sich da ein bisschen abfeiern lassen, aber dann war das relativ schnell geklärt. Und Shorter selber, der hat das gar nicht so viel von mitgekriegt, weil der war sich total sicher, weil er sehr aufmerksam gelaufen war, dass er in Führung lag. Also der hat sich da gar nicht irgendwie groß durcheinander bringen lassen. Der hat auch mit 2 Minuten Vorsprung gewonnen, also insofern alles gut. Der hat übrigens davor, ja, und Philipp, du wirst dich erinnern, ne, im Prinzip ist das dein Bruder im Geiste. Ja, davor hat er schon Platz 5 über 10.000 Meter belegt. Ja, erinnerst du dich da an irgendwas in deiner Karriere?
Ich wollte gerade sagen, die Idee hatte ich auch mal, dass man sowas kombinieren ja könnte. Nicht, weil ich der erste Verrückte bin, der sowas machen möchte, sondern weil ich natürlich ein paar Leute kannte, die sowas in der Vergangenheit durchaus schon gemacht haben. Aber ja, wir wollen jetzt nicht abdriften in Negativität, weil ich wollte gerade sagen, einer durfte es nicht machen, trotz Prozessen vor Gericht, das war ich. Und plötzlich dieses Jahr schien das aber wieder greifbar zu sein, wenn ich mir die Nominierung für die EM angeschaut habe. Ja, aber gut, anderes Thema.
Genau, ne? Aber wie gesagt, der hat es damals schon gemacht. Wäre ein gutes Beispiel gewesen für dich, ja, dass du es als Präzedenzfall hättest vorbringen können.
Absolut,
ja,
absolut.
Tatsächlich ist Frank Shorter auch 76 in Montreal den Olympischen Marathon gelaufen.
Aber da weißt du natürlich sofort, wer gewonnen hat.
Ja, pass auf, erst noch die kleine Wolte, da hat er den 10.000 Meter Lauf vorher abgesagt, ja, weil er unbedingt wieder gewinnen wollte, genau, ja, frisch sein wollte und wieder gewinnen wollte. Aber damals hat natürlich dann Waldemar Schierpinski gewonnen. Tatsächlich war es dann nach den Dopingenthüllungen von Werner Franke und seiner Frau in den 90ern so, dass tatsächlich Frank Shorter nochmal überlegt hatte, ob er Klage einreicht gegen den Sieg von Waldemar Schierpinski, hat er dann aber letztlich nicht gemacht, weil Frank Shorter hat tatsächlich Jura studiert im zweiten Studienfach, weil er hat erst Kunst studiert und hat dann eigentlich angefangen in New Mexico Medizin zu studieren. Das hat aber sein Training zu stark eingeschränkt, also ist er dann nach Florida gewechselt, ins wunderbare Gainesville an die Universität of Florida, wo meine Holde auch studiert hat. Aber das war deutlich vor ihrer Zeit und hat dort das Florida Gators Track and Field Team bereichert. Da war halt damals ein renommierter Lauftrainer unterwegs, der hieß Jack Batchelor. Das war selber auch ein Olympionike über 5000 Meter und dem hat er sich dann angeschlossen und praktisch die Laufszene auch im College und danach dann eben in den typischen Laufgegenden, also was weiß ich, Arizona, natürlich auch Florida, Kalifornien und so weiter, begründet und sehr stark nach vorne gebracht. Ja, also okay, das ist ein wirklich ein Pionier des Laufsports gewesen in den USA. Es gibt noch so ein paar Wolken in seinem Leben, die wirklich ganz bemerkenswert sind. Das eine ist Steve Prefontaine, haben wir ja im Rahmen der Weltmeisterschaften in Eugene drüber gesprochen, so eine Läuferlegende. Ja. Frank Shorter sah nicht unähnlich aus, er hatte in der Zeit in München und in Montreal so längere dunkle Haare und einen Schnäuzer. Also so wie heute sehr viele dort in der Laufszene wieder unterwegs sind. Und er war der Zweitletzte, der Steve Prefontaine lebend gesehen hat. Mit dem hat er manchmal zusammen trainiert, war zusammen mit ihm bei Olympischen Spielen in München. Er war der Zweitletzte, der ihn gesehen hat, bevor Steve Prefontaine bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Eine andere wirklich bemerkenswerte Episode in seinem Leben ist, dass er 3 Jahre lang Vorsitzender der amerikanischen Anti-Doping-Agentur war. Ja, also da nochmal so ein kurzer Flashback in Richtung letzte Woche mit unserem Special mit Hajo Seppelt. Das kam aus einem Antrieb heraus, dass er ein sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsverständnis hatte, das wiederum aus einer sehr krassen Kindheit resultierte. Die waren zu 3 Kindern zu Hause, Frank Shorter und Zwillinge. Und die sind regelmäßig von ihrem wohl äußerst jähzornigen und gewalttätigen Vater mit einem Gürtel verdroschen worden, also aufs ja. Übelste. Und er hat dann in seinen späteren Jahren sehr viele Initiativen gegen häusliche Gewalt, gegen Gewalt an Kindern und so weiter auf den Weg gebracht. Und sagen wir mal, zumindest so eine Logik im Geiste ist dann eben auch die Vorsitzende Funktion in der United States Anti-Doping Agency. Ja. Frank Shorter ist inzwischen in Boulder in Colorado, ja, also auch eine dieser Laufeinheiten zu Hause.
Laufmecker.
Genau, eine der ganz großen Stationen für Laufen in den USA und hat dort auch einen eigenen Lauf ins Leben gerufen. Boulder ist das, also einmal mit O, ne? Also von
der Mutiger. Lauf ist von ihm?
Ja, Boulder.
Das wusste ich nicht.
Ja, das ist 1979 von ihm initiiert wurden, ja, und ist ein 10-Kilometer-Lauf am Memorial Day. Ja. Und dort steht tatsächlich am Stadion des Zieleinlaufs dieses Laufes steht auch eine Bronzestatue von Frank Shorter. Frank Shorter, in München geboren, in München Olympiasieger über die Marathondistanz geworden, Bestzeit 2:10:30 bei jenem besagten Marathon. Ja, der hat aber auch mehrere Marathons in Fukuoka hat er, glaube ich, 4-mal gewonnen, 71 bis 74. Lake Beaver hat er gewonnen und so. Also das ist schon echt ein Pionier des Marathonsports in den USA.
Die aufmerksamen ZuhörerInnen hier werden wissen, Lake Beaver ist euch sicherlich auch schon mal untergekommen, weil der ist bei uns auch schon öfters thematisiert worden, zumal da natürlich immer sehr starke japanische Zeiten, vor allem von einem sehr dichten japanischen Feld gelaufen wurden, aber auch das letzte Mal ausgeführt wurde, ich glaube in diesem oder im letzten Jahr sogar.
Ja, findet nicht mehr statt. Ja, und dann nochmal zum Abschluss, ja. Herzlichen Glückwunsch, unbekannterweise leider. Ja, Frank Shorter ist am Wochenende 75 geworden.
Glückwunsch nach Boulder. Ja. Vielleicht kann es jemand ausrichten. Ich weiß nicht, ob jemand von Tin Man Elite vielleicht unseren Podcast
hört. Ja, im Zweifel, fährt Gesa doch dann wieder dahin. Ne?
Ist auch, ja, auch häufiger. Falls Gesa zuhört, gerne Grüße an Frank Shorter.
Vielleicht mal wieder Boulder. Also jedenfalls ganz große Karriere. Mich faszinieren halt solche Karrieren. Deshalb wollte ich euch die mal teilen hier an dieser Stelle, ja.
Ja, sehr cool. Das ist ja auch nicht schlecht. Das hatten wir auch in der Vergangenheit schon regelmäßiger, dass du da immer so schöne Goodies vorbereitet hast, was so Jahrestage, Geburtstage von besonderen Persönlichkeiten anbelangt. Und da lerne auch ich immer noch dazu. Und ich glaube, da wird es vielen anderen hier natürlich auch so gehen, schätze ich mal. Insofern, das ist doch mal schönes Wissen, wo man auch beim nächsten Lauf oder Lauftreff oder wie auch immer mal angeben kann, wenn die anderen nicht hier Bestzeit-Podcast hören. Ich hätte zum Beispiel das mit dem Zieleinlauf auch nicht gewusst, weil über München 72, klar hat man da viel mitbekommen, aber natürlich auch leider auch natürlich die ganzen Anschläge damals oder diesen Anschlag, aber das ist zum Beispiel was ja eigentlich in jedem anderen Szenario sonst wahrscheinlich groß ausgebreitet worden wäre. Überleg mal zum Beispiel Athen oder sowas, damals mit Vanderlei Lima, glaube ich.
Vanderlei Lima, ja. Mhm.
Der Lima, genau. Ja. Klar, okay, der wurde dann tatsächlich leider um diesen Sieg ja auch gebracht durch den irischen, ich glaube, irgendwie ein irisch, ja. Irgendwie auf jeden Fall, der psychische Probleme hatte.
Ja, der sehr vielen sportlichen Events als Crasher oder als Blitzer da aufgetreten ist. Er ist auch beim Motorsportrennen über die Bahn gelaufen und so ein Kram.
Genau, ja. Genau. Das klar hat natürlich nochmal andere Auswirkungen dann gehabt, in dem Fall für den Protagonisten leider. Aber das ist noch sehr präsent, natürlich auch viel näher in der Zukunft. Aber zum Beispiel, dass jemand sich auf die Strecke geschmuggelt hatte und als vermeintlicher Sieger des Olympischen Marathons ins Stadion zumindest sogar reingelaufen ist, kannte ich bisher auch nicht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, vielleicht wissen das viele andere und ich habe das nur irgendwie nicht mitbekommen, aber das sind ja trotzdem auch spannende Geschichten rund um so große sportliche Ereignisse.
Also tatsächlich war ja im Vorfeld der Europameisterschaften in München in diesem Jahr, gab es halt nochmal ein Hochholen der Olympiaserien beim Bayerischen Rundfunk, die zu einem Jubiläum, aber vor einigen Jahren schon, die Geschichte der Olympischen Spiele in München nochmal rekapituliert haben, aber natürlich mit allen möglichen Facetten. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann kommt Frank Shorter da schon vor, ja, weil das war natürlich auch damals eine ganz besondere Geschichte, dass der Typ halt wirklich in München geboren ist, ja, und dahin zurückkommt und dort seine Goldmedaille gewinnt. Aber ich glaube, dass tatsächlich das Bild dieses jungen Mannes, der da vor ihm reingelaufen ist, nicht in dieser Doku drin war. Okay, ja, weil klar ist ja, ne, alle Sportarten und so weiter, es gab halt so viele unglaubliche Geschichten da drumherum, ja. Ulrike Meifert, Wolfermann.
Sportlich positive ja, natürlich, genau, ja, leider
Bernd,
aber auch
Bernd
dann
Kannenberg und so weiter und so weiter. Also
die
da
negativen.
Alleine Leichtathletik, ja, Riesengeschichten, Heidegger Rosendahl und so weiter.
Ja,
dass das
ja
halt wirklich nur so ein Sidestep war. Ja, auch Lasse Wirén, ja, also dessen Geschichte muss ich, glaube ich, auch nochmal mir genau angucken, ja, der da beide Strecken gewonnen hat, 5 und 10.
Aber auch im Nachgang?
Ja, Blutdoping, ne?
Ja, richtig.
Ja, das war so der erste sehr erfolgreiche Mensch mit Blutdoping, der ja in einem Rennen sogar gestürzt ist und trotzdem gewonnen hat. Also das sind halt so große Figuren. Aber weißt du, ich finde immer, das darf nicht alles verschüttet werden, dass man da gar keine Idee mehr hat, was da so Tango ist und was halt einfach dazu geführt hat, dass Laufen zum Beispiel jetzt in den USA auch so einen Stellenwert hat. Das sind halt solche Typen gewesen, ja, die das halt weiter befördert haben.
Ja. Ja, genau. Aber auch, also es ist eine zweischneidige Sache. Einerseits haben die natürlich solche außergewöhnlichen Charaktere gehabt, genauso im Frauenbereich natürlich auch Catherine Switzer,
Joan Benoit,
genau, also diese Charaktere gab es natürlich in den USA, gleichzeitig wurden die aber natürlich auch von der lokalen Running-Szene beziehungsweise eigentlich der Veranstaltungsszene, natürlich gab es da schon diese großen Veranstaltungen der Marathons, auch halt einfach abgekultet. Und das hat dann natürlich, glaube ich, so ein bisschen gegenseitig bedingt. Das ist jetzt auch was, glaube ich, dem deutschen, der deutschen Sportszene eher fremd ist. Also hier wird jetzt ja irgendwie keiner, der jetzt auch irgendwie sportlich total gut ist, jetzt auch noch so derbe gepusht von Veranstaltungen üblicherweise. Also das ist, glaube ich, in den USA anders, weil wenn du da schaust, dass in New York, in Boston, ich glaube auch in Chicago, so alte Legenden, weiblich wie männlich, immer wieder eingeladen werden. Die sind jetzt, also wie gesagt, Frank Shorter ist 75, aber der wird trotzdem wahrscheinlich wie John Benoit Samuelson, die werden jedes Jahr wieder eingeladen zu diesen Events. Und das trägt natürlich schon dazu bei, glaube ich, dass die der Laufszene natürlich gut tun und gleichzeitig natürlich dadurch aber auch so einen außergewöhnlichen Stellenwert haben.
Also eigentlich hätte ich ja noch eine, aber ich glaube, ich mache es, ich glaube, das ist zu gut, als dass ich es jetzt so dranhänge. Ja,
okay.
Wer war die erste deutsche Marathon-Weltrekordlerin?
Die erste deutsche Marathon-Weltrekordlerin?
Ja.
Das ist eine gute Frage. Ich überlege gerade, ob es Uta Pippig war, aber ich glaube.
Hat nie den Weltrekord gehalten.
Nee, ich wollte gerade sagen, die hat einige Marathons gewonnen natürlich, Boston, New York so, aber komme ich nicht drauf, glaube ich.
Also ich helfe dir mal mit einer, die zweimal Weltrekord gelaufen ist. Aber das ist nicht die erste gewesen. Ja? Also zweimal Weltrekord gelaufen ist Christoph Wahlensieg.
Ist aber eine ähnliche Generation gewesen, oder
ja,
war es ein bisschen eher noch?
Ja.
Was war denn da noch zu der Zeit? Also Also es ist auf jeden Fall, es ist schon auch die Ära Ost-West, ne?
Ja, ist die Ära Ost-West, aber...
schon nach dem Mauerfall?
Ja.
Schon nach dem Mauerfall. Boah, nee, komm ich nicht drauf.
Also die Dame heißt Liane Winter, ja. Die Geschichte erzähle ich euch nächste Woche. Weil die ist nämlich richtig gut.
Ist ein mega Cliffhanger. Und den Namen, muss ich sagen, habe ich noch nie gehört.
Ja, den sage ich dir da.
Ja, also Christa Walensig, okay, kennt man, also vom ich hab schon mal gehört, ja. Ja, hätte ich jetzt keine genaue Zeit dabei gehabt, aber dann klar, zu der Zeit dann noch Uta Pippi, Katrin Dörre, Heinig etc.
Ja, aber das war deutlich eher. Ne? Also Christa Walensig ist im Mai 75 in Dülmen, ja, das ist in der Nähe meiner Heimat im Münsterland, Weltrekord gelaufen in 2:40:15. Okay. Und hat den dann noch einmal sich zurückergattert am 10. September 1977 im Lovely Berlin mit einer Zeit von 2:34:47.
Oh, krass. Aber das ist ja auch nochmal, also vor allem für die damalige Zeit, aber auch insgesamt ein krasser Sprung nochmal. Also 6 Minuten ist jetzt.
Ne, aber die andere Dame, wie gesagt, ich glaube, dass, also ich meine, da, dass du noch nie den Namen gehört hast, sagt eigentlich schon eine Menge aus. Und weißt du, das wäre zum Beispiel in den USA undenkbar, weil so eine Figur, ja, und auch die Geschichte dieser Frau ist wirklich außergewöhnlich, ja, würde ganz anders hochgehalten.
Das ist es. Also ich werde versuchen, bis zum nächsten Mal, wir müssen uns auf jeden Fall aufschreiben, dass wir das nächste Woche nicht vergessen. Ja. Und ich werde nichts dazu googeln. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichte, die in der Folge zu erfahren. Aber genau das ist ja der Punkt, den ich meine. Wie kann das denn sein? Natürlich jetzt mal losgelöst von dem Altersunterschied. Okay, das ist natürlich schon in der Zeit lang vor mir gewesen, aber trotzdem bin ich ja dann schon sehr tief in dieser Laufmaterie gefühlt mein ganzes Leben irgendwie drin oder reingeschlittert. Und man... Dass man den Namen nicht kennt, weil...
Ja, und wir reden hier von Weltrekord. Wir reden jetzt nicht von Pillepalle, ja, sondern wir reden von einer Pionierin des Laufsports.
Aber dass ich dann noch nie über den Namen gestolpert bin, liegt dann aber offensichtlich auch daran, dass das niemals medial irgendwie nochmal aufgegriffen wurde oder dass die regelmäßig mal ein Interview irgendwo gibt oder keine Ahnung. Also
da muss ich nochmal mit Kollegen sprechen. Ja, da muss ich nochmal ein ernstes Wort mit Kollegen sprechen. Ja, aber das ist eine tolle Geschichte. Es ist eine ganz tolle Geschichte. Und was soll ich sagen? Es ist ja so, wir neigen ja zu, unsere Heldinnen und Helden im Sport eher ein bisschen zu zerlegen, warum auch immer. Ja, ja. Aber es geht ja auch darum, neue Bereiche zu öffnen im Sport und wirklich vorweg zu gehen, mutig zu sein. Ja, das ist ja sowieso eine der Hauptmotivlagen für Menschen. Warum macht man überhaupt sowas Beklopptes wie Marathonlaufen? Doch nur, wenn man erst schon mal den Mut hat, sich zu committen.
Genau.
Ja, wenn man den Mut hat, das Training über sein Leben, seinen Tagesablauf, sein Leben über Wochen und Monate zu verändern. Ja. Und den Mut hat zu sagen, okay, ich stelle mich da an eine Startlinie und laufe jetzt 42,195 Kilometer. Ja, den Mut kann ich nicht nachvollziehen, ja, auch die Motivlage nicht. Aber das ist doch schon mal alles ganz klare Motivlagen, ja, die dazugehören müssen, weil sonst macht man es nicht.
Richtig.
Ja, und wenn man da ganz neue Bereiche aufstößt und ja, es ist auf der einen Seite eine ganz bemerkenswerte Geschichte, aber es ist auch ein bisschen traurig tatsächlich, dass wir die alle nicht kennen. Ja, aber selbst wer kennt Christa Walensig?
Ja, da muss man eigentlich schon tief drin sein, dass man den Namen auf jeden Fall schon mal gehört hat. Ja. Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass ein Großteil oder die überwiegende Mehrheit unserer Hörerschaft da nicht unbedingt den Namen schon mal gehört hatte. Aber wie auch, also das ist natürlich schon so lange her, es kommt in den gängigen Medienportalen, damit meine ich jetzt mal auch so die klassischen Laufzeitschriften, irgendwelche Social-Media-Accounts, denen man vielleicht laufspezifisch folgt, sonst TV-Übertragung natürlich auch keine Rolle mehr, weil, ja, wie soll man es mitkriegen, außer wenn man sich wirklich intensiv mit dieser Ära damals auseinandersetzt und das ist ein bisschen schade und deswegen, ja, finde ich dieses Modell, ich finde, wie gesagt, nicht alles super, was in den USA abläuft, um Gottes Willen, aber ich finde zum Beispiel, dass da so verdiente Lauflegenden immer noch zu den großen Events eingeladen werden, versucht werden, auch deren Werdegang, deren Geschichte auch für eine nachfolgende Generation von Läufern zugänglich zu machen, finde ich super, ehrlich gesagt.
Ja. Ja, deshalb muss ich nochmal mit Kollegen ein ernstes Wort reden. oder ein offenes Ohr, wie auch immer. Ne?
Ja, Ja, also wenn wir schon bei Marathon-Legenden sind, dann würde ich sagen, wir sind vorher in Frankfurt nur gestreift, eigentlich das Rennen. Du warst natürlich logischerweise, hast ja gesagt, mit Jan schon im Einsatz. Ich habe es sporadisch oder teilweise im Real Life verfolgt, aber es war warm offensichtlich in Frankfurt. Also ich meine, ich kenne auch Tage in Frankfurt, entweder als Supporter an der Strecke war ich einmal, wo es richtig bitterlich kalt war, einmal war ich Pacer selber für Sören K. damals noch.
Oh, ja, ja.
Also ist auch schon ein paar Jahre her. Da war es auch recht windig, muss ich sagen. Also Frankfurt ist natürlich letztes Oktoberwochenende immer bis so eine Lotterie, dass es zu warm war. Daran kann ich mich jetzt zumindest noch nicht erinnern. Also in meiner jüngeren Vergangenheit, aber natürlich auch für die Läuferinnen und Läufer nicht so geil. Ich habe auf, ich glaube, du hast auf Instagram auch jemanden geteilt, der, glaube ich, auch geschrieben hat, dass es recht warm war, meine ich, oder so. Also ja, es ist also jetzt nicht nur für die Spitze, glaube ich, ein Problem gewesen, sondern ich glaube auch für die Leute, die halt lange unterwegs sind, weil Temperaturen über 20 Grad sind halt dann doch nochmal anders fordernd.
Ja, tatsächlich ist das natürlich jetzt diesmal wirklich außergewöhnlich gewesen, dass es in Berlin oder in Köln, ja, also 4 oder 5 Wochen vorher warm sein kann. Ja. Das ist manchmal so, ja, das weiß
man
auch.
Muss man fast mit rechnen.
Aber das ist schon, wie du es gesagt hast, außergewöhnlich für Frankfurt. Ja. Und das ist ja auch immer so eine problematische Situation. Es war morgens schon relativ warm. Ja, also du kamst raus und hast halt gemerkt, gleich, oh, das ist schon warm. Ja. Es waren so bestimmt so 14, 15 Grad morgens. Ja, weil wenn du ja so wie heute, ja, also du hast ja diesen Tag heute wieder im Kalender angestrichen, weil mal die Sonne geschienen hat, ja.
Ja,
das war ein random sonniger Tag in Köln, logischerweise, ja.
Ja.
So, dann ist es aber morgens vielleicht 8 oder 9 Grad, das ist ja was anderes, ja. Dann kommt noch dazu, in Frankfurt ist ja die Startzeit immer relativ spät, nämlich 10 Uhr. Klar, es ist halt die Nacht des Zeitumstellens, aber es ist trotzdem relativ spät. Ja.
Eigentlich aber ein ganz smarter Move, fand ich immer von Veranstalterseite, weil es ja oft sehr kalt sein kann, dann zu sagen, du hast ja eine Stunde mehr und wir gehen trotzdem auf 10 Uhr, damit es dann hoffentlich ein paar Grad wärmer ist. Eigentlich ja total smart, aber in dem Fall jetzt eher verhängnisvoll vielleicht gewesen. Ja.
Also wahrscheinlich wirst du beim nächsten Mal dann wieder Lügen gestraft, weil dann ist es halt 2 Grad morgens.
Ja, genau.
Irgend sowas. Und Wind ist auch ganz oft ein Riesenthema in Frankfurt. Ja. Allein schon auch durch so Abwindsituationen in dem Hochhausbereich in der Innenstadt. Ja, das sind halt ja praktisch die ersten 10 Kilometer und dann die letzten 2, 2,5 nochmal.
Habe ich mir damals als Pacemaker auch gedacht, also wie so eine Art Windkanal im Negativen, also dass du da wirklich so, dass es so richtig durchzieht durch diese Häuserschluchten teilweise. Das ist mir damals auch in Erinnerung geblieben. Klar, Bankenviertel und so ist natürlich eine Besonderheit, muss man auch sagen. Ist jetzt ja auch nicht in jeder deutschen Großstadt so, aber das habe ich damals auch noch, ja, abgespeichert, dass das schon auch eklig sein kann. Wir hatten,
spielte aber keine Rolle an diesem Wochenende. Es war ganz windstill.
Ganz windstill, ja. Also ich hatte
das
auf jeden
Fall.
Das
ist natürlich nicht besser, wenn es warm ist, ne?
Nee, gar nicht. Wir hatten in der letzten Folge, glaube ich, gar nicht mehr in der Aufzeichnung drin, dass dann ja leider Laura Hottenrott absagen musste, kurzfristig, ihren Start. Und zwar ist die am Vortag oder 2 Tage zuvor, glaube ich, krank geworden leider. Und muss man sagen, also ich habe sie oder habe auch auf Instagram bei ihr da natürlich eine kurze Nachricht dagelassen. Also das ist natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen das Worst-Case-Szenario. Du hast so 12 Monate Vorbereitung durchgezogen, fühlst dich gut und fit und freust dich auf das Rennen. Und 2 Tage vorher musst du dann den Stecker ziehen, weil du krank geworden bist, was übrigens nur vernünftig ist. Und wir ja auch versuchen hier immer wieder zu propagieren, das gilt ja nicht nur für Profis so, sondern das gilt ja auch für jeden anderen so, dass wir auf gar keinen Fall empfehlen, einen Marathon nur aus falschem, wie soll ich sagen, Ehrgeiz oder weil man den Trip schon gebucht hatte, dann durchzuziehen, das ist oder kann auch hochgradig gefährlich sein natürlich. Insofern ist es eine vernünftige Entscheidung gewesen und da auch einer gewissen Vorbildrolle, glaube ich, kann man sagen, auch gerecht geworden, das dann auch öffentlich einfach so zu kommunizieren, dass man krank geworden ist und nicht läuft. Das macht nur Sinn. Ansonsten gab es, glaube ich, ja schon auch trotzdem einen Überraschungssieg. Ich glaube, wir hatten im Vorfeld ja doch Tia Heim natürlich ein bisschen eher auf dem Schirm, was so eine mögliche Siegerin sein könnte aus deutscher Sicht, aber die hatte während des Rennens wohl Probleme. Ich glaube, du hast das wahrscheinlich in der Übertragung besser mitbekommen als ich. Ich habe nur was von Kreislaufproblemen mitbekommen. Und dann hat Corinna Könning gewonnen, die mir jetzt so noch nichts gesagt hat, aber die ist 2 Stunden 40 gelaufen und das ist ja auch auf jeden Fall richtig stark.
Ja, also vielleicht nochmal zu Laura halt auch, ja, nicht so untypisch, aber leider natürlich echt doof für Laura, weil die ja durch Corona die WM verpasst und so, hatte schon ein paar wirklich doofe Absagen, die sie dann leider treffen musste. Sie kam aus der Höhe, aus Livigno, und klagte über Schmerzen. Und das hat sich dann als Ohrentzündung rausgestellt. Das ist nicht so selten, ne? Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, dass Leute aus der Höhe kommen und dann Probleme haben, ne? Auch so Halskratzen und sowas ist da, kann da schon mal schnell passieren. Ja, und dann hat sie halt leider den Stecker ziehen müssen. War natürlich jammer schade, ja. Ich hätte sie auch sehr, sehr, sehr gerne da laufen sehen, ja, nach den Vorleistungen der letzten Wochen. Thea Heim, ja, habe ich auch gedacht, oh super. Aber ich habe schon fast ein bisschen befürchtet, dass sie sich Stress gemacht hat mit der Temperatur, ja, weil sie offensichtlich nicht Freundin vom Warmlaufen ist. Ja. Sie stand halt Vormittag, also morgens vor dem Start schon da und hat das sofort thematisiert. Dann weißt du ja schon, dass da ein Prozess stattfindet. Ja, ja. Hatte auch eine Kappe auf, als eine von wenigen im Top-Bereich, glaube ich, überhaupt sonst niemand. Und dann war es halt so, dass sie schon bei Kilometer 5, zwischen 25 und 30 Probleme hatte, also irgendwie so leichte Schwindelanfälle. Ja, was jetzt genau der Hintergrund ist, ob das jetzt mit der Hitze zu tun hatte oder sonstige Geschichten waren, weiß ich jetzt noch nicht. Aber dann kam halt noch Seitenstechen dazu und das hat sie dann wirklich einfach den Stecker ziehen lassen. Hat dann kurz nochmal mit ihrem Trainer da, mit Norm Pfeiler zusammen beraten, ist dann aber rausgegangen. Ja, ja, schönen Gruß an beide. Ja, ja. Der hatte mir auch ganz lieb geschrieben und gute Besserung bestellt. Deshalb war das natürlich jammer schade, dass wir die beiden da nicht hatten. Ja, und die jetzt beste Deutsche, die kommt aus eigentlich aus Tübingen und ist in Freiburg, glaube ich, an der Uni. Oder umgekehrt, kommt aus Freiburg und ist Tübingen an der Uni, wahrscheinlich ist es andersrum, aber
ja, beides gute Unis.
Genau, hatten wir tatsächlich schon auf dem Schirm, weil wir natürlich schon ein bisschen breiter vorbereitet hatten. Wir hatten auch noch mehr Damen auf dem Schirm.
Ich korrigiere, sie ist 31 Jahre alt und ist Lehrerin, die in Vollzeit arbeitet und ihren dritten Marathon gelaufen. Lese ich hier gerade parallel mit.
Ich glaube, das stimmt nicht.
Okay, dann müssen wir hier leichtathletik.de dissen leider, die nämlich den Artikel so geschrieben haben. Also,
oder meine Recherche wäre falsch. Also ja, meine
irgendjemand kriegt auf jeden Fall hier das Problem, nicht Spaß.
Irgendjemand kriegt jetzt hier mal richtig Probleme. also, ich finde es aber.
Also leichtathletik.de steht, sie startet für die TSV Glems. Das ist tatsächlich irgendwo bei mir im Schwäbischen. Ja. Und sie war sehr überrascht natürlich, kann ich mir vorstellen, dass sie als beste Deutsche in einer natürlich auch neuen persönlichen Bestzeit in Frankfurt gelaufen ist. Und hier steht, sie ist 31 Jahre alt, Lehrerin und arbeitet in Vollzeit. Und es war erst ihr dritter Marathon. Also ich glaube, da kann man aber trotzdem auch, wenn das erste, dritte Marathon war, womöglich noch einiges erwarten, weil ich glaube, dann ist man ja noch in eher vergleichsweise in einer jungen Phase der Marathonkarriere wahrscheinlich und könnte mir gut vorstellen, dass da die 2 Stunden 40 noch zukünftig fallen werden.
Ich sehe schon, wir müssen mal Kontakt mit ihr aufnehmen, damit wir das klären, ja, weil es ist ja nichts schlimmer als falsche Biografien weiterzugeben.
Ja, die jetzt im Umlauf sind,
ja, genau. Ja. Also das wäre ja mal schade, ja. Vorne war es auch in Teilen sehr, sehr flott. Ja. Es hat halt dann jemand gewonnen, der in Europa noch nicht viel aufgetreten ist. Der war mal in Wien gelaufen, hatte sonst aber Marathon in Afrika absolviert.
In Nairobi.
Zweimal Nairobi. Ja. Du weißt selber, was das heißt, da oben ein Marathon zu laufen. Das ist
Nairobi
ganz
ist jetzt nicht I10, ja. Aber es ist trotzdem 1600 Meter. Das ist auf jeden Fall anders als hier zu laufen.
Ja. Die waren halt auch am Anfang sehr schnell unterwegs, so in Richtung 204. Das ist nachher nicht aufgegangen. Auch die Frauen waren zwischenzeitlich unterwegs zu 219, also kleine 219. Das ist auch nicht aufgegangen. Und da hatte ich dann auch wirklich einen kleinen Krisenmoment in unserer Kommentierung, weil offensichtlich die Hochrechnungen in unserem Informationssystem nicht richtig waren. Ja, und Hendrik Pfeiffer, haben wir ja gesagt, der ist wirklich toll gelaufen, ist auf den Punkt die Halbmarathonzeit gelaufen, ja, 65, ja, also ich glaube, sie waren 64, 59, ja, also da wollten sie hin, da sind sie gelaufen, peng, ja. Philemon Abraham war dabei, du weißt, es ist leider genauso ausgegangen wie in Hamburg, als du mit ihm unterwegs warst. Der wollte noch viel schneller anlaufen, der war dann aber in dieser Gruppe mit Hendrik drin, aber es hat trotzdem nicht gereicht, leider. Und da lag es wohl daran, dass er nicht viele lange Läufe in Äthiopien gemacht hat. Da hat er sich zuerst vorbereitet. Ja, vielleicht braucht man doch den einen oder anderen langen Lauf. Oder man muss sich nochmal mit Philipp Seib über andere Optionen unterhalten.
Ja, ja, ich habe sein Training so ein bisschen verfolgt, eben weil wir uns gegenseitig auf Strava auch folgen. Und habe natürlich gesehen, dass er in Äthiopien ist. Für Haftom Veldai, der ja in Berlin einen sensationellen Marathon gelaufen ist, war das offensichtlich nicht der schlechteste Ort, sich vorzubereiten. Also der war nämlich auch in Äthiopien, wobei ich überhaupt gar nicht weiß, ob deren Training irgendwie miteinander vergleichbar ist oder bei wem Haftom trainiert. Aber für Philemon ist natürlich schade, ich kenne ihn persönlich ganz gut. Er war früher, nee, Moment, Philemon ist noch bei der LG in Regensburg, aber wir kennen uns von früher eben auch ganz gut. Hätte ihm natürlich gewünscht, dass er einen guten Marathon läuft. Was Hendrik anbelangt,
Darf ich noch eine Kleinigkeit, weil ich es immer wieder sage, ja? Philemon ist ja in Eritrea geboren, ja?
Ja.
Und in Eritrea ist welcher Sport ganz groß? Richtig, Radsport.
Ich wollte sagen, die haben nicht ein Radteam?
Ja, die haben, also auf jeden Fall.
So ein Perspektivteam oder
genau,
sowas.
Ja, irgendwie. Auf jeden Fall ist das ein richtig großer Sport dort. Ja, und Philemon fährt selber viel Rad. Der kommt tatsächlich vom Radfahren.
Ah, das wusste ich nicht. Mhm. Ah, wow, okay. Ja, vielleicht, also ich bin gespannt, wann da das erste Team irgendwann mal bei großen Radrennen...
Nee, tatsächlich hat doch im letzten Jahr, jetzt muss ich wieder nachgucken, weil ich natürlich den Namen vergessen habe, das erste Mal einer ein World Tour Rennen gewonnen aus Eritrea, aber du kannst dich nochmal auf die Performance von Hendrik beziehen, dann schaue ich das mir nach.
Für Hendrik tut es mir ein bisschen leid. Wir hatten ja, wisst ihr ja, Hendrik vor ein paar Wochen hier bei uns im Podcast auch zu Gast. Es war, glaube ich, die Woche nach dem Berlin-Marathon. Und wir hatten ja zusammen die Pace-Arbeit sozusagen für Johannes Motschmann und natürlich auch für Haftom Veldai übernommen und sind eben auch den Halbmarathon in 50 rum durchgegangen. Hendrik ist allerdings noch einiges weitergelaufen als ich. Er ist, glaube ich, noch bis über 32 Kilometer gelaufen. Hat er ja uns auch danach gesagt, und auch im Podcast, dass er sich da sehr gut gefühlt hat bei diesem Tempo und auch durchaus verleitet war, in Berlin vielleicht doch schon all in zu gehen. Und war dann, ja, was heißt vernünftig? Er war vernünftig, hat gesagt, nee, sein Ziel war ja New York. Das hat ja aus verschiedenen Gründen jetzt nicht geklappt, dass er da kurzfristig noch ins Elitefeld kam. Deshalb jetzt Frankfurt. Und ich habe Teile seines Trainings, konnte man ja auch auf Instagram, glaube ich, bei ihm sehen. Das schien alles ja wirklich auch Hand und Fuß zu haben. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass er in einer Form war, sozusagen unter 2:10 zu laufen. Aber das ist halt auch das, manchmal dann die bittere Realität des Marathons, dass du auch als Athlet dich zwar über Wochen und Monate intensivst auf ein Highlight-Rennen vorbereiten musst, das heißt aber leider dann immer noch nicht, dass du am Tag X die Form, die du vielleicht in dir drin hast, abrufen kannst. Ne? Bei einem Marathon mit 20 Grad aufwärts, das ist halt für diesen Spitzenbereich, das sind keine Bedingungen, wo du dann bei so einem Grenzgang Bestzeiten in der Regel abrufen kannst. Und leider war das dann für Hendrik auch der Fall, obwohl er bis Kilometer, ich glaube 30 oder sogar noch über 30 ja noch auf Kurs lag. Er hat aber selber ja danach im Rennen auch gesagt, die letzten 10 Kilometer waren extremst schmerzhaft und extrem hart und ist trotzdem noch 2:11:28 gelaufen, was ja, meine ich, so seine drittbeste Zeit ist. Also ich würde auch sagen, dass ein starkes Rennen ist, aber ich kann mich natürlich auch sehr gut in seine Situation reinversetzen, dass das dann halt trotzdem nicht das ist, wofür du trainiert hast, beziehungsweise was auch deine Trainingswerte eigentlich angedeutet haben. Aber der Junge ist ja noch vergleichsweise jung für einen Marathonläufer und der wird sicherlich noch genügend Chancen haben, das dann abzurufen.
Also ich fand das Rennen toll, auch optisch war das toll. Er war
Siebter übrigens insgesamt.
Genau, ne, Siebter insgesamt. Er war auch nicht unzufrieden nachher, ja. Hat man ja vielleicht auch an den Jubelbildern gesehen. Er war überhaupt nicht unzufrieden. Der Johannes Eisinger hat ihn übrigens begleitet. Das ist der Initiator des Reha- und Laufzentrums in Herxheim. Cool. Ja, und der hat berichtet, dass er versucht hätte, anhand der Kilometeranzeigen an der Strecke die Zwischenzeiten mitzustoppen. Und das sei wildest gewesen, also von 2:45 bis 3:15. Also die standen einfach nicht korrekt. Das ist aber nicht scheiße, ungewöhnlich.
Ehrlich gesagt. Muss ich jetzt hier direkt mal eine Lanze brechen, ohne dass sie in Frankfurtern, kommt der hier sogar aus Regensburg, also der Organisator des Frankfurt-Marathons. Aber sowas, muss ich sagen, geht gar nicht klar. Finde ich absolut scheiße, weil ich zum Beispiel bin auch jemand, ich stoppe nicht jeden Kilometer raus. Ich verstehe aber, dass wenn ein Betreuer das macht, um zu kontrollieren, werden wir langsamer, können wir das Tempo halten, das vielleicht während eines Rennens machen möchte. Du kannst dich auf GPS, gerade bei großen City-Marathons mit Häuserschluchten wie in Frankfurt, nicht verlassen. Deswegen kenne ich keinen Profiläufer, der nach GPS läuft, sondern du stoppst in aller Regel, so machen es die meisten, die 5-Kilometer-Abschnitte raus, wo wir uns ja auch verpflegen können. Dann hast du vielleicht auch mal ausgelevelt, dass ein Kilometerschild nicht stimmt oder dann, also die Fünfer sollten ja meistens hoffentlich passen, weil da liegen auch die Matten in der Regel. Aber natürlich guckst du schon ab und an, nicht immer hat man ein Auto vor uns. Das ist ja in Berlin großer Luxus. Ich weiß nicht, ob in Frankfurt der führende Deutsche ein eigenes Auto hatte mit einer Uhr und Hochrechnung. Aber
nee, ich glaube nicht. Das war auch, relativ dicht dort. Also ich meine nicht.
Aber dann, genau, schau Ralf, dann ist das echt ein Riesenmanko, muss ich sagen, weil das bringt dich dann schon irgendwann durcheinander. Weil wenn du, ich weiß nicht, was für Pacemaker er hatte, aber wenn du kenianische Pacemaker hast, bist du trotzdem gut beraten, ab und an mal einen Blick auf die Uhr zu werfen, ob das so halbwegs passt. Und der Unterschied, wenn wir jetzt nur noch mal zum Verdeutlichen, wenn du unter 2:10 laufen willst, dann sprechen wir von 3:04 auf dem Kilometer. 3:04 oder 15:20 auf 5 Kilometer. Und dann klingt jetzt banal, aber ob du einen 3:0er Kilometer rennst oder dann halt 3:04, 3:05, das ist ein Unterschied. Und du möchtest ja schon, dass die Jungs, die dann dich da auch unterstützen, möglichst schnell ein gleichmäßiges Tempo laufen. Dementsprechend abhängig bist du natürlich von korrekt aufgestellten Kilometerschildern, weil das ist deine Orientierung irgendwie. Und das kannst du vielleicht ein paar Mal ignorieren. Das geht, kenne ich auch diese Szenen, dass du dann irgendwie denkst, okay, wenn da jetzt offensichtlich 2:45 mal auf der Uhr steht, das kann gar nicht sein. Also, weil so, das würde man spüren. Aber wenn es dann irgendwie vermehrt passiert und dann hast du wieder eine 3:20 vielleicht drin und dann hast du wieder aber eine 2:58, dann du weißt ja irgendwann gar nicht mehr, was du glauben kannst sozusagen von diesen Paces und ob du überhaupt ansatzweise richtig bist. Und deswegen muss ich das schon mal hier deutlich kritisieren. Sowas geht gar nicht klar. Also wirklich,
zur Entschuldigung, der Frankfurter Hendrik hat sich halt auf seine eigene Uhr verlassen und er sagte, die hätte ihm das schon alles korrekt angezeigt. Ja, nur die Betreuer und nochmal, der Johannes ist ja jetzt kein Amateur. Ja, das ist der selber Läufer gewesen. Hat ja auch
einen sehr sportlichen Background.
Ja, der weiß schon, was er da macht. Ja, so wenn der halt, der kann dir ja dann keine verlässliche Angaben geben.
Nö, genau.
Ja, der sagt dann, war langsamer, war auf, ab, keine Ahnung. Was soll er dann machen, ja? Also das ist so ein bisschen, ist schon schwierig. Ja, ist eine schwierige Thematik. Ja, und für uns am Kommentator war es folgendermaßen. Bis Kilometer 38 war die Hochrechnung für Hendrik auf 2:09:45.
Nein.
So, und das ist ja mal eine ganz andere Hausnummer. Das ist ein Kilometer. Ja, auf 2:09. Und da, was soll ich denn machen? Ich sehe die Streckenkilometer draußen gar nicht. Ja, ich habe maximal die 5-Kilometer-Abschnitte, ja, aber auch das. Ja, ich gucke immer auf die Hochrechnung, weil die normal auch relativ verlässlich sind. Ja, so, und ich kommentiere auf 2:09.
Und dann biegt ihr auf
das ist natürlich was ganz anderes. Ja, das ist natürlich was ganz anderes. Das ist Bestzeit und so weiter und so weiter. Das ist ja im Bereich der Quali für die nächsten Großereignisse und so weiter und so. Also das ist eine völlig andere Ebene der Kommentierung. Ja, und von jetzt auf gleich springt das Ding um. Irgendwo kurz vor Kilometer 40, ja, und da steht dann plötzlich 2:11:30 und ich so, was ist jetzt passiert?
Und vor allem, wie kommentierst du das dann auch? Ja, weil da musst du ja dann überlegen,
ich habe es halt sofort offengelegt, was soll ich denn sonst machen? Ja, wir waren zu dem Zeitpunkt relativ viel bei Hendrik, weil der hat ja dann angefangen, einen nach dem nächsten zu überholen. Deshalb sah das ja auch so toll aus, weißt du? Selber, wie es ist, wenn du da die Leute einsammelst, ja,
klar, an der
Perlenschnur, ja, ja. Deshalb wurde er Siebter nachher, ja. Also wirklich hart.
Ja, das ist uncool. Mhm. Also fürs Kommentieren auch, nicht nur für den Läufer.
Auch uncool, ja. Das hast du richtig gesagt. Das ist uncool, ganz dolle uncool ist das.
Ach Gott.
Also pass auf, bevor wir jetzt noch uns über Valencia, ja, wurden wir ja schon ganz schlimm für beschimpft.
Zwei Leute haben uns geschrieben, das geht gar nicht.
Genau, ja. Nee, das geht auch nicht. Das geht gar überhaupt nicht, ja. Also egal, aber wir befassen uns gleich nochmal mit Valencia und machen noch einen kleinen Ausflug zum Triathlon, weil ich wollte ja noch über die Sharks berichten. Erinnere mich daran, dass wir es gleich nicht vergessen, ja. Aber jetzt erzähle ich euch die Geschichte von Biniam Girmay. Ja, das ist besagter afrikanischer Radfahrer, dem es als erstem eritreischen, also ne, Radfahrer aus Eritrea, gelungen ist, einen Klassiker zu gewinnen. Ja, und zwar Gent-Wevelgem. Ja, das sagt dir natürlich was, ja.
Frühjahrsklassiker, oder?
Guter Mann, yes. Da hängst du immer vor der Kiste, ne? Auf deinem neuen Laufband zum Schrubbskilometer. Also, ne, der ist tatsächlich vorher schon mal aufgefallen als Zweiter der U23-Weltmeisterschaften, nämlich 2021. Ja, also das wusste man schon. Der ist bei einem relativ großen Team, also bei einem World Tour-Team, bei Intermarché Vanty-Gobert. Und hat dann da in diesem Jahr Gent-Wevelgem gewonnen. Vorher schon die Weltklasse-Trofeo de Alcudia in Mallorca. Ja, das ist eher ein kleineres Rennen, aber es ist ein schönes Rennen. Und danach hat er tatsächlich auch eine Etappe beim Giro d'Italia gewonnen. Ja, nur noch mal so als Einordnung. Er war der erste Radprofi aus Afrika, der einen Klassiker für sich entschieden hat. Also ne, das ist auch so, ne, so ein Meilenstein. Das ist halt ein Pionier. Obwohl, wie gesagt, Radsport in Eritrea sehr groß ist. So, das war die 10. Etappe, die er beim Giro d'Italia gewonnen hat. Und jetzt erzählst du mir die ganz besondere Geschichte, warum er zur 11. Etappe nicht mehr antreten konnte. Die ist ein bisschen...
Ich hoffe,
sagen wir mal kurios.
Ich wollte sagen, ich hoffe, das hat nichts mit Doping zu tun,
nein, damit wir nicht schon wieder so einen Bammer drin haben. Das ist aber ein absoluter Renner auf Social Media.
Ich würde sagen, er hat verschlafen oder so. Also irgendwie, aber wobei teammäßig, die werden ihn ja wohl wecken, wenn er irgendwo nicht aufkreuzt, schätze ich mal.
Ja. World Tour Team. Ja. Das ist sehr gut organisiert, da passiert sowas nicht mehr.
Okay, da passiert sowas nicht. Ja.
Also es ist leider ein richtiger peinlicher Fauxpas. Und zwar hat er bei der Siegerehrung, ja, zu dieser 10. Etappe, ja, die Champagnerflasche geöffnet und hat sich selbst den Korken ins Auge geschossen.
Oh. Ach du Schande, das kann A mal übel wehtun.
Ja, ne? Also das ist natürlich richtig, also hier ist, aber, ne, von direkt vor dir, das ist das Ding ins Auge geschossen. Ja, war dann noch im Krankenhaus und so, weil das ist ja eine Augapfelprellung und hast natürlich auch Einschränkungen mit der Sicht und so weiter. Ja, also.
Da hilft dann wahrscheinlich auch nicht.
Leider der Giro für ihn beendet und man musste ihm zutrauen, noch weitere Etappen da beim Giro zu gewinnen. Super Typ, ja, aber das hat leider dann seine Saison doch relativ krass unterbrochen.
Oh, Gottes Willen. Ja, an sowas hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht, aber sowas kann passieren. Ja,
aber ich spotte über niemanden, der sich doof angestellt hat. Ja, das steht mir gerade gar nicht zu. Ja.
Kann jedem passieren.
Ja, ich möchte aufklären, es hat nichts mit Champagnerflaschen zu tun. Ne? Und auch nicht
ausnahmsweise. Sonst in Frankfurt gerne mal, aber
nicht. Nee. Ja, jedenfalls, ne, das war das. Ja. So, jetzt müssen wir uns noch mit Valencia auseinandersetzen. Ja, oder eigentlich nicht mit Valencia.
Sharks. Ich sollte dich an Sharks erinnern.
Ja, Sharks machen wir zum Abschluss.
Das machen wir zum Abschluss. Also, ja, Valencia, das haben wir natürlich letzte Woche nicht in der Folge drin gehabt. Daraufhin wurden wir von zwei Zuschriften wurden wir darauf hingewiesen, dass grundsätzlich die Folge über Doping sie nicht interessant fanden. Das ist natürlich ihr gutes Recht. Aber B, dass das viel Schlimmere war, dass wir natürlich gar nicht über Konstanze Klosterhalfen und den Valencia-Halbmarathon gesprochen haben. Da vielleicht nur kurz als Einordnung. Also wir planen durchaus Folgen halt auch, wie soll ich sagen, inhaltlich, ja. Und wir laden ab und an, ja, wie ihr wisst, auch gerne Gäste ein. Und dann versuchen wir natürlich rund um diesen Gast auch eine Folge zu konzipieren für euch, die irgendwo stimmig ist. Und ich weiß nicht, ob es jetzt letzte Woche so sinnvoll gewesen wäre, in die Folge mit Hajo Seppel dann noch irgendwie reinzupressen, dass Konstanze ein sehr gutes Halbmarathon-Debüt gelaufen ist. Insofern Wir haben das natürlich auf dem Schirm, aber wir können nicht in jeder Folge immer alles machen. Wir sind ja schon teilweise über 2 Stunden. Vor allem, ja, thematisch hätte das, glaube ich, nicht gepasst. Aber natürlich haben wir uns das für diese Woche auf den Zettel
vielleicht
genommen.
Vielleicht noch ganz kleine Replik, ja. Also sehr viele Leute hat das interessiert mit dem Doping, ja.
Das stimmt,
die Folge,
wir haben auch sehr viele Zuschriften bekommen.
Läuft genau. Extrem gut, ja. Ja. Deshalb, wenn ihr da nochmal reinhören wollt, wirklich tiefe Insights von Hajo Seppelt zu der Gesamtproblematik.
Auch hier vielleicht
massives
noch
Doping-Problem in Kenia.
Ne? Genau, Hajo Seppelt ist natürlich auch eine Person, da sind wir schon mal glücklich, dass wir über auch natürlich nicht zuletzt Reifs kontaktet an ihn rankommen und B, haben wir da auch nicht immer freie Auswahl, dass wir uns die Leute wünschen können, wie es uns gerade passt. Ne? Also wenn wir dann da mal so eine Interview- oder Podcast-Zusage haben, dann sind wir natürlich auch mal happy, dass wir das machen wollen und dann wollen wir das natürlich auch entsprechend raumfüllend machen, wenn man so einen Spezialisten und Experten hier mal zu Wort kommen lassen kann. Nichtsdestotrotz sprechen wir gerne über Konstanze. Das kommt ja auch bei uns im Podcast durchaus häufiger in der Vergangenheit schon vor und das auch vollkommen zu Recht. Und ja, die hat vor letztes Wochenende jetzt ja schon in Valencia ihr Halbmarathon-Debüt gegeben und ist da natürlich in einer, ja, wie soll ich sagen, in einer atemberaubenden Zeit, kann man sagen, in die Straßenlauf-Szene eingeschlagen, so kann man es, glaube ich, sagen, nämlich mit 1:05:41 nicht nur den extrem gut besetzten Valencia-Halbmarathon gewonnen, sondern damit auch gleichzeitig die zweitschnellste jemals gelaufene Zeit einer deutschen Athletin abgeliefert, knapp hinter Melat Kejeta, die, ich überlege gerade, 2020 war das, glaube ich, schon
bei der Straßenlauf-Halbmarathon-WM in Gdansk.
Genau, nee, richtig.
Gdynia
in Polen. Das war, müsste 2020 gewesen sein. Also auf jeden Fall ein wirklich extrem gutes Halbmarathon-Debüt. Sie war die, ich weiß gar nicht, ob es 3 oder 4 Wochen waren, aber sie war auf jeden Fall das erste Mal, meine ich, auch in Afrika, genauer gesagt in Kenia im Trainingslager vorher. Und ich glaube, mit einem Teil des Teams, das weiß ich gar nicht genau, alleine wird sie ja wahrscheinlich nicht gewesen sein. Ich weiß aber nicht, ob ihr Coach dabei war. Auf jeden Fall hat ihr das ganz offensichtlich.
Pete war, glaube ich, dabei, wenn ich das richtig gesehen habe, ja. Ja, obwohl, genau. Nee, warte mal, ich weiß nicht. Nee, Pete war mit in Valencia, aber ob er in Kenia war, weiß ich nicht.
Dann wird, also ich schätze mal, ich sage jetzt mal, die Leute, die beim Union Athletics Club sind, sind in der Regel ja auch sehr gut umsorgt, was finanzielle Mittel beziehungsweise auch Betreuungsmaßnahmen anbelangt. Also irgendjemand wird wahrscheinlich bestimmt damit dabei gewesen sein. Und offensichtlich hat ihr das Kenia-Training auf 2400 Meter Höhe nicht gerade geschadet. Denn jetzt ist natürlich die spannende Frage, eine so erfolgreiche Athletin wie Konstanze, auch auf Bahnstrecken, ja, nicht zuletzt ja auch in München als Europameisterin, haut jetzt so ein Halbmarathon-Debüt raus, so zum, ich weiß gar nicht, was das für sie ist eigentlich, so zum Saisonausklang oder wie auch immer. Was macht man jetzt damit? Ne? Das ist natürlich jetzt auch eine spannende Ausgangssituation für die Zukunft für sie. Also da stehen jetzt grundsätzlich mal alle Türen offen und ich glaube gerade im Marathonbereich, wenn man jetzt mal versucht, Weltspitze Männer, Frauen so ein bisschen zu analysieren, dann würde ich jetzt mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, dass nicht-afrikanische Läuferinnen, vor allem in der jüngeren Vergangenheit, ja durchaus ganz vorne mitmischen, sowohl bei großen internationalen Meisterschaften. Wir denken an Tokio, Molly Seidel, 3. Platz. Wir denken an große City-Marathons. Da fällt mir auch noch Sarah Hall ein, da fällt mir Kira D'Amato ein, etc.
Ja gut, die waren 5., 7. und 8. bei der WM, ne?
Auch bei der WM jetzt, ja, dieses Jahr, genau. Also da ist natürlich diese Ausgangslage mit dieser Unterdistanzgeschwindigkeit von der Bahn, aber da natürlich, ich finde es immer schwierig, von der 5 oder 10.000 Meter Zeit irgendwelche Marathonkarrieren rauszurechnen oder zu prognostizieren, weil das ist halt einfach, das ist zwar theoretisch, kann man da viel rausrechnen, aber es ist halt Marathon zu laufen, ist körperlich ja schon nochmal was anderes. Oder benötigt es auch andere Facetten, glaube ich, die ein Athlet oder eine Athletin mitbringen muss. Aber wenn du natürlich jetzt trotzdem auch schon so einen Halbmarathon läufst, dann ist es ja schon mehr als nur ein Fingerzeig, dass ihr auch, wenn sie das denn möchte, glaube ich, auf der Straße bei der ganz langen olympischen Strecke auch da viel zuzutrauen sein dürfte.
Ja, wobei ich frage mich jetzt so ein bisschen, was machst du damit als Läuferin jetzt, ja? Weil wenn ich das richtig gedeutet habe, soll ja jetzt zukünftig erstmal der Fokus in Richtung 10.000 gehen. Ne? So, jetzt hast du da eine Weltklasse-Zeit, du hast es richtig gesagt, gegen ein extrem starkes Feld gewonnen, eine Weltklasse-Zeit gelaufen. Aber die Hochrechnung passiert ja immer noch nicht, ne? Weil du weißt selber, Halbmarathon ist noch lange nicht ein Marathon. Ja? Das kann meine Tochter beim Spendenlauf mal so im Nebensatz verdoppeln, ja, aber ihr nicht. Ja? Das heißt, das würde ja schon ein ganz anderes Training bedingen. Da kommt dann halt wieder die Verletzungsanfälligkeit etc. Ja, du musst sicher da noch mal krafttechnisch anders, ein bisschen anders rangehen und so weiter und so weiter. Also,
weißt du, was eine verrückte Theorie
jetzt wäre? Ja, jetzt kommt die verrückte Theorie. Die verrückte Theorie der Woche von Philipp P.
Also die verrückte Theorie von mir, die natürlich jetzt nicht auf irgendwelchem Insiderwissen basiert. Ich habe keine Ahnung, was ihr Plan ist oder nicht. Ich könnte mir auch angesichts ihres wirklich noch sehr jungen Alters natürlich total, der normale nachvollziehbare Weg wäre, sie bleibt auf der Bahn. Da ist sie sicherlich noch nicht ausgereizt. Da wird sie sicherlich noch bis 2024 oder vielleicht sogar darüber hinaus auch erfolgreich sein können. Andererseits denke ich mir jetzt so, und ja, okay, ein Punkt, der wirklich dagegen spricht, ist natürlich die körperliche Anfälligkeit, die die letzten ein, zwei Jahre durchaus auch immer mal wieder geprägt haben. Das hat jetzt nicht dazu geführt, dass sie jetzt gar nicht erfolgreich war, sondern aber es hat schon das Training hier und da natürlich eingeschränkt, das muss man sagen. Auch, ich glaube, es ging öfters um so Knochenmarksödeme oder vielleicht sogar Vorstufen von Stressfrakturen. Das ist schon lästig, sowas. Eine verrückte Theorie meinerseits wäre jetzt einfach, weil ich habe mir auch gedacht, warum macht sie das jetzt? Also sicherlich um mal einfach, warum nicht? Also es spricht nichts dagegen, ist Saisonende, du hast jetzt, kannst Sachen ausprobieren. Aber jetzt hast du das ausprobiert mit einem Training, erstmals in Kenia, erstmals wahrscheinlich auch auf der Höhe, glaube ich, Flagstaff ist deutlich niedriger. Also hat ja offensichtlich sehr gut funktioniert. Und jetzt bist du in der 1:05 gelaufen, was ja für Frauen wirklich atemberaubend schneller Halbmarathon ist. Und jetzt hast du eigentlich den Winter nichts zu tun, gerade so. Also, und jetzt sind es halt noch zufällig, wie es der Zufall so will, noch 5-6 Wochen. Ich weiß ja nicht, was sie davor genau gemacht hat. Das ist das einzige Problem. Ich weiß ja nicht, was sie genau davor trainiert hat, aber es wären jetzt noch 5-6 Wochen, bis da noch so ein größeres Rennen in Valencia ist. Und man hat ja eigentlich nichts zu verlieren, so, weil es ist im Prinzip Base-Training für, also es ist ja trotzdem ein Grundlagentraining, ne? Es ist jetzt nichts, wo den Körper schon ausbrennt. Und ich würde mal sagen, also man könnte jetzt auch einfach sagen, ich stelle mich da 5-6 Wochen mal hin und wir laufen das mit und dann gucken wir mal, was da passiert. Ich glaube zwar nicht, dass das realistische Szenario ist, weil ich denke, dass im Union Athletics Club, glaube ich, die Planungen, also die individuellen Planungen, glaube ich, extrem langfristig sind. Aber
wir würden es alle gerne sehen, ne?
Ich würde das total gerne sehen. Ich würde total gerne sehen, was bei so einem Valencia-Marathon in 5 Wochen gehen kann, mit vielleicht männlichen Pacemakern. Das sollte jetzt keine Schwierigkeit sein, für sie da welche zu finden. Quasi begleitet von 2, 3 Trainingspartnern, whatever, dieses Rennen da mal zu laufen. Und gar nicht, ich würde es auch total eher unter dem so einem Deckmantel machen, also gar nicht vorher groß ankündigen, ich will das und das und das laufen, sondern sie geht dahin, so wie sie es in Valencia mehr oder weniger gemacht hat. Ich glaube, da hat sie im Vorfeld auch nicht groß angekündigt, dass sie da irgendwelche Sachen vorhat. Also Debüt halt einfach mal. Und dann würde ich an ihrer Stelle sagen, wir gucken mal, wie das so läuft. Und dann kann man immer noch weiterschauen. Weil die Saison 2023, wenn wir jetzt mal auch von Bahn sprechen, da reden wir von Mai wahrscheinlich, bevor es da richtig losgeht oder sowas. Bis dahin hast du 6 Monate, den ganzen Dezember plus 4 Monate davor, 5 Monate hast du dann. Und klar, von den körperlichen Aspekten, den Marathon musst du natürlich auch körperlich ein bisschen verdauen, aber ich denke, da hat sie über ihren Partner in den USA die besten Möglichkeiten vor Ort oder über Red Bull in Salzburg haben die ja dieses Reha-Zentrum, dass du dann auch alternativ das ganz nachbereiten kannst, bestimmt physiotherapeutisch begleiten könntest. Ich glaube nicht, dass es ein körperlicher Nachteil wäre, dieses Rennen zu machen und zu verkraften bis zur nächsten Saison, glaube ich nicht. Aber ob es gemacht wird, ist es mehr Wunschdenken, als dass, glaube ich, dass es realistisch ist.
Ja, es ist, also auf jeden Fall ist es eine schöne Theorie, ja. Meine Theorie geht leider noch ein bisschen anders, weil ich würde es eigentlich auch sehr, sehr gerne sehen, ja. Lieber sooner als later. Ich könnte mir vorstellen, dass, du hast es angesprochen, die Perspektiven sind ja eher lang gesetzt, ja, dass der Fokus halt sowohl für die WM im nächsten Jahr als auch für die Olympischen Spiele in 2024 in Paris die 10 dann noch sind, ja, aber nicht vergessen, in dem Olympia-Jahr gibt es ja auch noch eine EM. Mhm. Und bei dieser EM, die ist, glaube ich, in Rom, wenn ich das richtig weiß, ja, wird ja kein Marathon gelaufen, sondern da wird Halbmarathon gelaufen.
Ah, du erinnerst dich an Amsterdam. Wie Amsterdam, ja? 16 und ja, dann und Rio
danach, quasi. Danach ist das ja ausgefallen, weil die EM im Tokio-Olympia-Jahr ausgefallen ist, wegen Corona.
Ja? Genau, Rio, Amsterdam habe ich ja quasi genauso mitgemacht, also in der Konstellation. Das war auch vom Abstand her damals eigentlich ziemlich cool, fand ich, so als auch als Aufbereitung. Also nicht,
man muss immer vorsichtig sein. Du hast halt eine Weltklasse-Performance über 10.000 Meter vor bei den Olympischen Spielen. Spricht ja nichts gegen eine sehr ordentliche Halbmarathonzeit 5 Wochen vorher.
Nee, auf dem Trainingsniveau bei ihr glaube ich nicht. Also das
glaube ich, gut. Das angucken. Könnte ich mir vorstellen, ohne dass ich darüber mit ihr gesprochen habe. Ja, ich treffe sie bei einer Veranstaltung, aber erst im Dezember. Mal gucken. Ne?
Können wir nochmal schauen, ob wir sie bei uns mal im Podcast bekommen? Ja, können wir mal droppen, Leute. Wir haben das schon mal probiert. Das ist dann tatsächlich, und das ist gar kein Bashing, aber es ist einfach an ihr Management gescheitert.
Ja, aber das war tatsächlich auch die Phase, wo sie, wo sie Corona-krank war.
Wir haben auch vollstes Verständnis, aber das war etwas komplexer. Wir können ja nicht einfach bei Konstanze in dem Fall anfragen und sagen, auch wenn wir sie beide privat kennen, machen wir so, sondern in so einer Region von Athleten ist das schon auf jeden Fall auch immer mit, logischerweise, den Beratern, Management abzustimmen, und das war damals nicht möglich, leider.
Ja. Dann schauen wir noch auf Triathlon, und dann kommen wir final noch zu den Sharks, okay?
Ja, ich bin gespannt.
Am letzten Wochenende, habe ich ja gesagt, waren die 70.3 Weltmeisterschaften, ja, wieder in St. George. Entschärfte Laufbedingungen, weil nicht so viele Höhenmeter wie bei der Ironman-Version und auch nicht wie bei den Austragungen davor, weil das war sehr schwer vorher. Ja, jetzt war es immer noch schwer, aber nicht super schwer. Ja, Gustav Iden auf Hawaii gewonnen, untergegangen, ja, hatte aber schon vorher auch signalisiert, die Regeneration respektive Umstellung jetzt auf die dann doch etwas höhere Geschwindigkeit etc. ist ihm nicht gut gelungen. Ja, und nicht vergessen, die Jungs wollen jetzt noch eins weiter runter und wollen in diesem Monat noch olympische Distanz Weltcup-Finale bestreiten. Ja, also das ist auch ein hartes Ding. Diesmal hat dann halt der andere Norweger gewonnen, Christian Blumenfeld. Ja, beeindruckend geschwommen in sehr kaltem Wasser und bei, ich glaube, 5 Grad Außentemperatur. Dann musst du halt aufs Rad, bist nass, musst aufs Rad. Ja, da haben sich sehr viele Leute Westen angezogen, ja, oder mehr. Einige sind mit Handschuhen gefahren. Und der ist dann halt auch die beste Laufzeit dahin getrommelt. Aber die zweitbeste Laufzeit hatte ein junger Deutscher aus Darmstadt, kommt der. Den Namen könnt ihr euch alle schon mal merken, die sich für Laufen im Triathlonsport interessieren. Ja, Mika Not heißt der. Ja, N-O-O-D-T. Junger Kerl, Anfang 20, lange blonde Haare, in der Regel mit Pferdeschwanz. Ja, also sehr gut zu erkennen. Der übrigens, ja, machte sofort sein Rennanzug komplett auf bis zum Bauch, also bis unter Bauchnabel, ja, damit da Luft dran kam. Und der ist auf einem immer noch sehr schweren Kurs, eine 1:11:44 gelaufen und 5 Sekunden nur langsamer als Blumenfeld. Also sehr, sehr gut. Und ist am Ende Vierter geworden. Ja, das ist hervorragend. Ja.
Stark.
Es war nicht die Top-Top-Besetzung, weil etliche Leute nach Ironman Hawaii gesagt haben, nee, machen wir nicht. Ja, also Haug war nicht dabei, Patrick Lange war nicht dabei, Chelsea Sodaro, die Frauenweltmeisterin, war nicht dabei. Aber der zweitbeste Deutsche war dann Frederik Funk, der war Fünfter, ja, also auch sehr, sehr gut, der ist super Rad gefahren, der ist nicht ganz so gut gelaufen, aber super Rad gefahren, der ist eine 1:16 dann hinten drauf gelaufen, und der drittbeste Deutsche war Jan Stratmann, der ist hier bei mir aus der Gegend, in der Nähe von Bonn ist der zu Hause, der ist Zwölfter gewesen, also das war dann, sind so die Namen, die vielleicht euch, die ihr nicht so im Triathlon drin seid, noch nicht so viel sagen. Ja, das sind die Namen für die Zukunft. Ja. Das sind alles junge,
die nächste Generation, junge
Kerle. Quasi. Ja, und bei den Frauen war Anne Reischmann mit Platz 10 die Beste. Ja, also es sind sehr viele Pros da noch unterwegs. Ne? So, jetzt kommen wir zum Shark. Ja?
Ich bin sehr gespannt.
Ja, am nächsten Wochenende ist der Ironman Florida. Ja? Und da startet ein sehr guter Freund von mir, der sich schon längere Zeit darauf vorbereitet. Ja.
Okay.
Und heute Morgen ist ist auf der Schwimmstrecke ein Hai gefangen worden.
Nein.
Also ich lache jetzt ein bisschen. Ich lache jetzt ein bisschen, aber es ist auch so ein bisschen beklemmendes Lachen, ne?
Ja, Atlantikküste, USA ist jetzt ja nicht gänzlich ungewöhnlich, dass da durchaus auch
Haie also Haie Florida sowieso auftauchen. Nicht, da gibt es ja eine Menge Sharks. Ne? Der war jetzt, das war jetzt kein großer Weißer oder sowas, ja, sondern der war vielleicht so 2,5. Ja,
aber willst du trotzdem, dann nur so ein bisschen am Bein rum.
Es ist nicht lebensbedrohlich, sind nur offene Wunden.
Ja,
also,
ja, ich würde gerade sagen, ein Oberschenkel gefehlt halt.
Ich weiß, wovon ich spreche. Ja.
Okay, Wahnsinn. Also
da gehst du ganz ins Wasser.
Gefühl. Das ist 100 pro. Ja. Also ich bin jetzt, wie gesagt, eh nicht der geborene Schwimmer, geschweige denn, ich bin jetzt nicht an einem offenen Gewässer aufgewachsen, wo man regelmäßig sonst so schwimmt. Vielleicht liegt das auch daran, dass das so eine, jetzt wo man das weiß, also, und natürlich muss man ja sehen, Ozean ist groß, ein kleiner Hai, okay, aber trotzdem das Gefühl im Kopf, das macht ja was mit einem. So, das fühlt sich ja dann nicht so richtig geil, da reinzugehen. Ich weiß gar nicht, wie das rechtlich ist. Dürfen die Veranstalter dann sowas noch durchführen? Weil die können ja nicht gewährleisten wahrscheinlich, dass da nichts passiert.
Also es bleibt ja, also erstmal ist ja Haftungsausschluss, ne? Das ist ja immer bei solchen Veranstaltungen leider, ja. Und tatsächlich ist es so, die Verantwortlichkeit liegt ja bei den Leuten, die den Strand entsprechend überwachen. Ja, also es gibt ja Beach Closures, wenn Haie irgendwie gesichtet werden. Ja, das wird ja häufiger kontrolliert dort. Also das wird sicherlich da dann nachher von abhängen. Vielleicht verkürzen sie auch die Schwimmstrecke, schwimmen nicht so weit raus, keine Ahnung. Ja, aber ich weiß nicht, jeder von euch, der schon mal irgendwo im Meer war, wo überall übrigens Haie zu Hause sind. Ja, also wir sind da nur Gast. Ja, im Meer, da sind wir zu Gast, die sind da zu Hause, ne? Wir nicht.
Das stimmt.
Klar, und so wie du sagst, ne, man versucht dann da rational dran zu gehen, das Meer ist sehr, 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 sehr groß. Ne? Also wenn einer alleine irgendwo rumschwimmt, du siehst ja gar nicht. Ja, also schon von 100 Meter Entfernung siehst du jemanden da schon gar nicht mehr rumschwimmen. Aber wenn du selber im Wasser bist, ja, hier ein Schatten oder dort eine kleine Kräuselung im Wasser, dann wirst du schon mal ein bisschen unruhig.
Oh, ja, da fühlst du dich nicht gut, ja.
Ja, also wenn du so, ich hatte das ein paar Mal in Australien, wo ja relativ viele Haiattacken sind, leider auch zunehmend, dann sitzt du auf deinem Brett und so neben dir, hier mal so ein Schatten oder so, da guckt man schon mal, dann läuft es einem sehr dann kühl mal den Rücken runter und drauf.
Kriegt man schon so ein,
ja, und dann taucht vor dir so ein Seehund auf. Ja, das ist süß, ja, und auch irgendwie cool, also sehr, sehr cool, ja, aber Grundregel, wo Seehunde sind, sind auch Haie.
Ja, absolut richtig, weil die sind mal die, wie soll ich sagen, primäre Beute, glaube ich eigentlich. Die,
you better be the hunter than the prey.
Oh Gott, ja
nee, da muss der arme Markus am Sonntag irgendwie rein, ja, ist jetzt auch kein begnadeter Schwimmer, ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, was das mit ihm macht. Ja, ich kann mich daran erinnern, als Kai Hundertmark, der frühere Radprofi, der war nachher in seiner sportlichen Karriere noch als Profi-Triathlet unterwegs, auch in Hawaii. Er hat sich für Hawaii qualifiziert. Und der kam das erste Mal nach Hawaii. Und in Hawaii, das müsst ihr euch vorstellen, man geht da ins Wasser. Das ist erstmal so ein Korallenriff. Ja? So, das sind keine Riffe, aber das ist halt so von unserer Optik her. Du schwimmst wie in einem Aquarium. Bunte Fischchen, du kannst den Boden sehen, das ist einfach fantastisch.
So war es bei mir auf Maui auch vor zwei Jahren, war das, glaube ich. Die ersten 30, oder ich bin jetzt nie mehr wie vielleicht 30, 40, 50 Meter rausgeschwommen, so weit sozusagen. So. Ja, halt so rumgeplanscht.
Hast du aber die Uhr
halt
gedrückt, oder?
Nee, ich würde es jetzt schätzen eher. Also es war schon so, ich sag mal, da kannst du ja 10 Meter gehen, das geht auch sehr flach rein. Und dann schwimmst du halt ein paar Minuten mal in eine Richtung, dann drehst du dich um, dann bist du schon überrascht, wie weit man eigentlich doch schon wieder weg ist eigentlich. Wo man dann schon denkt, ich sehe jetzt nicht mehr so genau, was unter mir drunter ist, weil es halt sehr blau ist. Das Wasser ist trotzdem sehr schön. Aber ich würde mal sagen, so wie du gesagt hast, so die nach 30 Metern, dann hast du ja eher diesen Aquariumseffekt noch. Du kannst relativ easy noch zum Boden runtertauchen, du siehst Riffe, du siehst bunte Fische, du siehst Turtles, die dann dir vorbei schwimmen, teilweise so kleinere. Das ist ja total fancy. Aber wenn du dann, also auch als jetzt eher so mittelprächtiger Schwimmer, würde ich mal sagen, so bei vielleicht 40, 50 Metern, wo du dann auch nicht mehr so genau runter siehst, nur noch blau, da fühle ich mich schon nicht mehr so
super. Da ist schwarz, da ist nicht blau, da ist schwarz.
Ja.
Also jedenfalls Kai Hundertmark dann dahin, ja, das ist einfach fantastisch. Jeden Morgen schwimmen da ein paar hundert Leute, ein großer, das beste Schwimmen auf der ganzen Welt, ja. Also jetzt so für bestusste Triathlon-Liebhaber. Der ist rein und sofort wieder umgedreht und sagt, kann nicht, hab Angst. Ja, weil es gibt natürlich da in Hawaii jedes Jahr Vorfälle. Ja, es gab auch ein paar Jahre, wo dann im Vorfeld von den Weltmeisterschaften, jetzt nicht direkt da an dem Strandabschnitt, aber drumherum und dann halt mit großen Weißen, ne? Also da reden wir schon von den etwas mächtigeren Kreaturen. Und dann haben die Freunde den jeden Tag ein Stückchen weiter geleitet. Einer links von ihm geschwommen, einer rechts von ihm geschwommen. Ja, dann mal 100 Meter raus, wieder zurück. Ja, dann mal 200 Meter raus, wieder zurück. Ja, aber der muss 3,8 Kilometer schwimmen. Ne? Ich meine, am Race Day ist es ja nicht so schlimm. Weil da sind ja 1800 mit dir gleichzeitig drin. Die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt das Frühstück bist, ist klein. Ja, ist sehr klein. Ja. Aber nochmal, ne? Schatten rechts, Schatten links. Ja, das sind ja so Urängste. Ja, weil, klar. Also wenn es ja irgendwo auf der Welt eine Hai-Attacke gibt, dann wird das ja weltweit berichtet und transportiert.
Ja.
Ja, so. Wir haben hier bei uns in der Family so einen internen Joke, ja. Es sterben im Jahr mehr Menschen von herunterfallenden Kokosnüssen als von Haiattacken. Ja? So, und deshalb haben wir tatsächlich zwei Kokosnüsse aus Florida hier bei uns zu Hause auf der Fensterbank liegen, ja, weil wir immer wieder daran denken müssen, wie lustig das ist. Ja, es sterben mehr Menschen an fallenden Kokosnüssen pro Jahr als an Haiangriffen.
Trotzdem hat man immer die Haie im Kopf.
Ja? Ja, genau, ich empfehle euch den Song von Morphine, ja, das ist eine australische Band, ja, Sharks. Don't let your fingers dangle in the water. Because sharks patrol these waters.
Spätestens jetzt werden wir die Nichtschwimmer hier in unserer Community nicht gerade mehr,
voll komplett
ich wollte gerade sagen, nicht angefixt haben, sich zukünftig in Open Water Gefilde zu begeben.
Ja, ein sehr guter Kollege von mir aus der ARD-Kommentatorenriege, ja, ich sage jetzt den Namen nicht, ja. Der schwimmt da, wo die anderen noch knietief drinstehen, weil er auch sehr viel Respekt vor den Meeresbewohnern hatte.
Ja, das kann ich irgendwo nachvollziehen, muss ich sagen.
Ja, das Schlimme ist ja mit so einem Neo, ja, siehst du wirklich
aus wie eine.
Ja, nicht so unähnlich, diesen kleinen Seehunden, ja, das ist so. Ja. Aber Leute, wisst ihr, was die gute Nachricht ist? Wir gehören ja nicht auf den Speisenplan von Haien. Die spucken das wieder aus.
Das hilft trotzdem nichts, wenn schon ein halbes Bein in deren Mund ist oder Maul oder wie man das sagt.
So ist es, ja. I love it. So, nächste Woche, ja, Pionierin des deutschen Laufsports. Ich freue mich schon ein bisschen drauf. Ich werde das noch, werd mir das noch sehr tief anschauen, weil das ist echt cool. Das ist echt cool.
Ansonsten haben wir alle ein Date am Sonntag.
Ja.
Ein virtuelles sozusagen. Ralf, du bist gegebenenfalls natürlich entschuldigt, das ist vollkommen klar. Nee,
ich werde eben mitteilen. Achso, weil wir ja jetzt, haben wir ja schon gesagt, wahrscheinlich wird es schon an diesem Wochenende sein. Wir haben gedacht, es wäre erst nächste Woche, aber es ist wahrscheinlich schon an diesem Wochenende, dass wir die Million knacken. Ja, vielleicht ist es im Umfeld unseres Crushes. Ja, das kann sehr gut sein. Es ist am Sonntag passiert. Ja, achtet mal auf unseren Insta-Account. Ja, vielleicht schnackseln wir da noch irgendwo live rein und sagen
vielleicht
Hallo Million.
Vielleicht ein spontanes Insta-Live am Wochenende, Samstag oder Sonntag, je nachdem, ob wir bis dahin dann schon die Million geknackt haben. Empfehlt uns also gerne weiter, teilt uns gern auf Instagram oder auf einer anderen Social-Media-Plattform eures Vertrauens. Nur nochmal das nochmal vor Augen führen, Leute. Wir sind jetzt ungefähr 2,5 Jahre mit diesem Format am Start, haben es bisher wirklich geschafft, jede Woche. Und es gab auch wirklich stressige Wochen, irgendwie eine Folge rauszubringen.
Next week, last week, sorry.
Genau, letzte Woche war auch schon so.
Das war grenzwertig.
Da dachten wir schon, das können wir eigentlich nicht machen. Hatten wir ein bisschen andere Themen zu tun, aber wir bedanken uns natürlich in diesem Zusammenhang vor allem bei euch, dass so viele, und es werden ja immer noch mehr, jede Woche einschalten ist großartig, ist toll für uns, natürlich Riesenmotivation, das auch weiter so durchzuziehen. Und bedeutet nichts anderes als 2,5 Jahre, 1 Million Downloads und Streams. Das ist schon gigantisch, für uns auf jeden Fall gigantisch. Haben wir niemals irgendwie absehen können, dass das in solche Regionen sich mal entwickelt. Und freut uns natürlich sehr. Insofern, ja, vielen Dank an alle von euch, dass ihr uns so lange schon begleitet. Wir haben auch die Woche wieder tatsächlich, das erzähle ich vielleicht noch kurz zum Abschluss, auch Zuschriften bekommen, dass Leute jetzt erst irgendwie auf uns gestoßen sind. Und ich habe auch eine Nachricht bekommen, dass derjenige bei Folge 10 ist, also Folge 10 von 130 jetzt mit dieser Folge, und aber auch den Anspruch hat, alles durchzuhören. Und bei Folge 10 haben wir offensichtlich darüber gesprochen, dass ich ab und an mich durchaus über Radbegleitung freue für marathonspezifische Einheiten. Und er wohnt in Regensburg scheinbar und hat mir geschrieben, ja, dass er gelesen hat oder gehört hat, ich könnte ab und zu Radbegleitung brauchen. Falls das nach 2 Jahren noch aktuell ist, er würde sich hiermit zur Verfügung stellen.
Großartig, cool. Und es ist noch aktuell.
Es ist mega, ja. Also das zaubert uns immer wieder ein Lächeln ins Gesicht. Und es zeigt einfach, dass ihr alle da auch einfach eine sehr coole Community-Site, über die wir uns natürlich sehr freuen, auf die wir sehr stolz sind. Und ja, deswegen, wir machen am Wochenende, am 6. alle hoffentlich gemeinsam virtuell unseren Enduko-Crush. Nächste Woche, wenn wir bis dahin die Million gerissen haben, sind wir ziemlich sicher, dass wir einen hoffentlich wieder coolen Gast für euch aus dem Hut zaubern. Vielleicht sogar jemand, den wir schon mal bei uns hatten. Vielleicht auch nicht. Ihr könnt jetzt überlegen, wer das vielleicht auch sein könnte. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich ein hoffentlich kilometerreiches Laufwochenende. Für mich geht's in einen kurzen, ja, sagen wir mal, Urlaub kann man nicht sagen, Kurzurlaub nenne ich es mal, kleine Auszeit für ein paar Tage in den Bergen. Und werden mal gucken, dass ich natürlich logischerweise mit Ralf nächste Woche trotzdem noch ein Datum finden werde, das wir hier aufnehmen. Ja. Und
das ist schon wieder nicht einfach, ja. Also ich freue mich total auf nächste Woche, ja, weil den Gast, den wir vorhaben, also der ist, wäre für unsere Million auch aller Ehren wert, das ist ganz klar. Ich habe aber eine richtig actige Woche mit 2 langen Reisen zu Fußballspielen, ist nämlich englische Woche. Und dann haben wir ja unser Event mit Niklas Bock am nächsten Freitag, leider sold out.
In München.
Es ist der 11.11. und, also es ist eine Menge los, ja, aber ich freue mich da sehr drauf. Und übrigens an diesem Wochenende ja auch noch New York Marathon. Hendrik Pfeiffer fährt übrigens trotzdem hin, ne? Er läuft nicht, aber er fährt hin und ist da Betreuer für diesen deutschen Reiseveranstalter, der sich den deutschen oder deutschsprachigen Starterinnen und Startern da annimmt. Ja, also wenn ihr zufällig in New York seid und Hendrik Pfeiffer trefft, der oder vielleicht läuft er auch nochmal. Ich möchte da nichts beschreien. Ja. Nee, aber so sieht's aus für dieses Wochenende und wir freuen uns auf nächste Woche.
Bleibt uns gewogen. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.